Ich setze immer meinen Sohn hier hin, ey. Das ist, der kann dir da was von erzählen.
Das glaube ich dir. Ja. Na gut, so. Nicht, dass er bei 3 Stunden Aufnahmezeit, dann muss ich auch langsam ins Bett. Ja. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, oder?
Würde ich sagen, ja.
Seltsamerweise scheint.
Seltsamerweise.
Genau.
Sehr schön.
Oh, das habe ich so oft, dass ich fast anfangen muss zu lachen. Na gut, so, jetzt aber.
Herr Kapellmeister.
Ja, Abfahrt. Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die ja so langsam aber sicher ja den wilden Ritt der Offseason beginnt, würde ich mal behaupten. Zwar ist es in der NFL noch nicht so ganz angekommen, also die Free Agency steht zwar vor der Tür, aber es sind jetzt noch keine wilden Verträge abgeschlossen worden. Eine Franchise sortiert radikal aus und ja, ansonsten, ja, ist es halt der Dolphins Drive und wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es, ich mache das hier natürlich nicht alleine, sondern ich habe heute auch den Tobi wieder mit dabei. Moin Tobi.
Moin.
Und der Micho ist auch wieder mit dabei. Moin Micho.
Ja, voller Elan, sag ich mal hallo.
Wundervoll, so freut mich das. Und so, wir haben... Ich hätte jetzt fast gesagt, einen vollen Terminkalender. Aber ich habe es gerade schon gesagt, die Free Agency steht vor der Tür. Ja, die Free Agents stehen auch vor der Tür, aber das klingt jetzt ein bisschen komisch. Deswegen ist das heute unser Thema. Also wir beschäftigen uns mit 2500 verschiedenen Free Agents, die vielleicht in Miami landen könnten oder nicht. Wir werden wahrscheinlich total unterschiedliche Ansätze haben. Während Tobis vermutlich Cap realistisch ist, ist meiner vielleicht ein großer Wunschzettel, aber das sehen wir dann später noch. Ja, ein großer Wunschzettel, den hatte auch die Polizei in Georgia, würde ich fast behaupten. Es war doch Georgia, ne? War Atlanta. Und zwar gab es wohl eine Anfang letzter Woche oder Anfang dieser Woche Berichte, die Polizei und Xavier Howard, und es war schon wieder, oh ne, was ist jetzt schon wieder los? Ist da irgendwas passiert oder nicht? Und im Endeffekt gab es wohl eine Schießerei im Haus des Ex, also es war zu dem Zeitpunkt, war es noch der Agent von Xavier Howard, jetzt nicht mehr. Und da gab es wohl eine Schießerei und Xavier Howard soll vor Ort gewesen sein. Tobi, habe ich das, du bist ja so unser bunte Experte, hätte ich jetzt fast gesagt, also wie nennt man das noch?
Boulevardjournalist.
Unser Boulevardjournalist.
Investigativ tätig.
Wow. Ja, yeah. Aber nicht, dass du nachher hier so Undercover-Boss oder sowas machst. Das finde ich ja maximal strange. Aber das ist was anderes. Auf jeden Fall, Boulevardjournalist. Was ist denn jetzt genau da gewesen und wie viele Jahre muss Xavier Howard in den Knast?
Das ist eine gute Frage. Soweit ich das mitbekommen habe, geht's noch nicht mal um die Schießerei, sondern da ist irgendwie ein Schuss gefallen in irgendeiner Art und Weise und Xavier Howard sollte wohl als Zeuge aussagen, war aber für die Polizei aus irgendeinem Grund, wahrscheinlich war er im Urlaub, nicht zu erreichen. Und die Liga hat das dann mitgekriegt und Roger Goodell war schon ganz hellhörig. Aber jetzt in dieser Woche hat sich dann rausgekriegt, Zeugenaussage von Xavier Howard ist überhaupt nicht nötig. Der könnte da überhaupt nichts zu sagen, war auch alles gar nicht so wild und Fall geschlossen, nichts passiert. Wenig Lärm um noch weniger.
Er war tatsächlich im Urlaub. Also wer sein Instagram verfolgt, der war am Strand. Also ich weiß jetzt nicht direkt ab welchem, das habe ich mir nicht gemerkt. Aber hey, hätte die Polizei ihm halt einfach mal über Instagram eine DM schreiben sollen. Dann wären sie wahrscheinlich eher dran gekommen.
Dear Mr. Howard, hier FBI. Please contact us.
Ja, das ja, finde ich gut.
Unter FBI at federalbureau.org.
So nämlich.
So und nicht anders geht das. Nein, also.
Ja, Micho, oder okay, Tobi, wolltest du noch was sagen?
Also es wurde ja dann wildest spekuliert, das könnte Einfluss nehmen auf die Vertragsmodalitäten, weil Xavier Howard möchte ja eigentlich mehr Geld haben und vielleicht würde er dann getradet werden und keine Ahnung und weiß der Teufel irgendwas, aber
man wollen merkt, wir kurz diskutieren?
Man merkt, es ist Offseason, also ja, Leute haben nichts zu schreiben.
Micho, ich meine, jetzt hat Tobi es mit dem neuen Vertrag auf den Tisch gebracht. Ich meine, Xavier Howard ist ja noch ewiglich an uns gebunden und hat letzte Saison quasi nicht gespielt, weil er verletzt war. Und jetzt spielt er halt wieder auf dem Level, auf dem er quasi vorher gespielt hat. Wir haben ihn vorher zum bestbezahlten Corner gemacht. Und jetzt heult er rum, dass er zu wenig verdient. Also, ich habe meine eigene Meinung, die sage ich gleich noch. Aber, Micho, was sagst du dazu, dass jetzt da irgendwelche Forderungen oder dass sowas im Raum steht?
Ja gut, zwei Seiten. Ne? Wenn ich mir die Spielerseite angucke, ist das natürlich genau der Moment, in dem er solche Forderungen stellen sollte. Wenn er sie bezahlt bekommt, wenn ich jetzt, wann dann? Ja? So, das ist der eine Punkt. Oder sich zumindest in Position zu bringen. Der andere Punkt ist natürlich, und das wirst du wahrscheinlich auch gleich so sehen, der hat einen Vertrag unterschrieben, mit am Hungertuch nagen braucht er auch so nicht, ja, hat verdammt gut verdient. Und ja, wenn er meint, dass er mehr verdient, dann soll er erstmal das über die Dauer seines Vertrages beweisen, dann kann er danach immer noch abcashen. Aber, das muss man auch ganz klar sagen, die wenigsten schaffen es, über einen langen Zeitraum immer so konstant gut zu bleiben. Xavier Howard hat bewiesen, dass er da schon dranbleiben kann, aber wahrscheinlich ist das nicht. Auch bei Cornerbacks geht das ganz schnell so, dass die ganz schnell abbauen. Von daher sehe ich von unserer Seite aus keine Notwendigkeit, da überhaupt drauf einzugehen.
Tobi, du gerade so im Bereich Vertragswesen, wo du ja also Boulevard, Vertragswesen, ich meine, das sind ja so deine großen Steckenpferde. Wie siehst du die Situation? Also ist das überhaupt eine realistische Option, dass man da jetzt was am Vertrag macht? Wie würde sowas überhaupt aussehen? Also ich finde das sehr, sehr schwierig.
Ja, also es ist auch sehr, sehr schwierig, weil die NFL-Verträge ja nun mal relativ strikt sind. Man müsste den ganzen Vertrag dann restrukturieren. Das würde Cap Space kosten in irgendeiner Art und Weise. Dann müsste man sich darüber einig werden, inwieweit man da gewisse Dinge machen kann. Weil beim aktuellen Vertrag kannst du zwar Gelder von A nach B schieben und von Jahr 1 in Jahr 3 verschieben oder keine Ahnung, aber der Vertrag existiert nun mal und der müsste erstmal weg, in irgendeiner Art und Weise. Und das wäre A, schwierig, generell, weil ja beide dann erstmal da zustimmen müssten, und B, hätte es den ein oder anderen Nachteil, was das Salary Cap betrifft, weil man kann ihn ja auch nicht einfach so auflösen, weil man dann das Dead Cap mitnehmen würde. Und soweit ich das weiß ich jetzt natürlich nicht so genau, weil das wahrscheinlich nur im Kleingedruckten steht, wie der Restructurement Bonus da ist. Also das heißt, einige der Spieler haben ja auch garantierte Summen im Vertrag stehen, wenn der Vertrag restrukturiert wird, dass da auch nochmal Geld fällig würde. Und das ist halt ziemlich schwierig. Man könnte es über Incentives machen, das heißt, dass man ihm festschreibt, pro Interception kriegt er so und so viel mehr, oder ab 5 Interceptions kriegt er dann pro Interception, keine Ahnung, 1 Million dazu oder so, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ne, das könnte man vielleicht machen, aber ansonsten wird's schwierig. Hinzu kommt die Tatsache, dass der Vertrag sich in dieser Saison leicht und ab der nächsten Saison schwer in Richtung der Franchise dreht. Um das mal zu sagen, der hat 2022 einen Cap-Hit von 14,375 Millionen und ein Dead Cap von 2,8 Millionen. Das heißt, wenn man den Bums auflöst, spart Miami 11,5 Millionen, wenn man den Vertrag ganz ganz vor die Tonne kloppt. Und für 11,5 Millionen kriegst du natürlich schon einen relativ guten Cornerback-Ersatz, um das nun mal so zu sagen. Das heißt, Xavier Howard kann relativ viel fordern, aber er hat nicht so das Druckmittel, was was die Franchise jetzt dazu zwingen würde, da an dem Vertrag was zu machen. Und wie Micho schon gesagt hat, da sitzt der Verein am längeren Hebel und Xavier Howard kann relativ viel fordern, ist da aber auf das Goodwill von Chris Greer und Brandon Shaw oder von unserem Owner angewiesen.
Okay, das war jetzt schon wieder sehr, sehr interessant. Und also ich habe wieder was gelernt heute. Sehr gut, Tobi, danke dir. Es ist also wirklich, ich finde es merkwürdig. Also ich verstehe ihn natürlich, wenn er sagt, ja, hey, und mehr Geld und wahrscheinlich will er mehr garantiertes Geld, damit man ihn halt auch nicht so einfach los wird. Weil ich meine, er war schließlich verletzt, so die dicken Jahre kommen für ihn noch. Und die letzten Jahre seines Vertrages sind einfach sehr, sehr teamgünstig. Und tatsächlich kann ich mir auch vorstellen, dass man aus Xavier Howard auch noch nächste Saison, ich sag mal, jetzt bin ich wieder böse, aber aus Tua wird nichts. Dann hat man mit Xavier Howard wenig Dead Cap und man hat einen, wenn er die Saison wieder sehr, sehr gut spielt, einen Spieler, aus dem man wahrscheinlich so ein, zwei, drei zwei First-Round-Picks wahrscheinlich machen kann, weil er im Endeffekt deutlich mehr wert ist als Jamal Adams zum Beispiel. Meiner Meinung nach. Aber gut, also ich sehe es ähnlich. Also für mich ergibt es überhaupt keinen Sinn, da irgendwas zu machen am Vertrag. Er hat den Vertrag unterschrieben. Die Dolphins, ich habe es ja schon angedeutet, haben ihn durch das verletzte Jahr mit durchgezogen. Also, weil die haben den Vertrag ja mit unterschrieben. Und dann jetzt nach einem Jahr will er dann direkt wieder loslegen. Also das ist für mich nicht so ganz ja, es ist natürlich für den Spieler clever, aber es ist, ich sehe es nicht, Micho.
Ja, nicht nur, dass ich das nicht sehe. Ich sag mal, der Versuch ist ja nicht strafbar, den Xavier Howard da gemacht hat. Ich finde, wir als Franchise sollten ganz schlicht und ergreifend Folgendes machen: nicht drauf reagieren. Und zwar gar nicht. Auch nicht mit einem Kommentar, das wäre falsch oder sonst irgendwas. Da kann Xavier Howard gern noch zweimal posten, wir reagieren nicht. Ein drittes Mal postet er es nicht, dann merkt er, dass er keine Chance hat. Das Ganze ist wieder der Sturm im Wasserglas und verschwindet. Und es wird sich keiner mehr in 3 Wochen dran erinnern.
Es hat ja auch keiner reagiert. Also nicht, dass ich wüsste. Ja. Ich weiß nicht, Tobi, vielleicht Boulevardpresse, hat sich da was gerührt?
Ja, gut, die Boulevardpresse ist natürlich da etwas anders, aber vom Verein selber habe ich da jetzt nicht gehört, dass da großartig irgendwie drauf eingegangen worden wäre. Warum auch?
Ja, nee, es ist ja genau richtig. Gut, dann haben wir darüber auch noch gesprochen, so ganz spontan. So, das haben wir jetzt so. Ich würde sagen, bevor wir jetzt in die 2500 Free Agents einsteigen, würde ich sagen, Micho, magst du ins Roundup gehen?
Ja, es passiert ja im Moment nicht so viel in der NFL. Aber wenn was passiert, dann ist es ja direkt ganz, ganz dicke. Da muss man ja ganz klar sagen. Und letzte Woche gab es halt, da haben wir ja noch geredet über über J.J. Matthew Watt.
Stafford. Also, nee, das hat noch vor 2 Wochen.
Genau, stimmt. Haben wir noch über J.J. Watt geredet. Und kurz danach kam das nächste, der Blockbuster-Trade, so nennt man ihn, nämlich dass Carson Wentz von den Philadelphia Eagles zu den Indianapolis Colts gegangen ist. Und zwar für 2 Draft-Picks. Es ist ein Drittrunden-Pick, den die Eagles bekommen von den Colts für den kommenden Draft. Sowie ein Zweitrunden-Pick 2022. Der ist allerdings an die Spielzeit geknüpft und kann auch ein First-Round-Pick noch werden. Und vielleicht ganz kurz noch zu den Zahlen. Wentz kostet die Eagles 33,8 Millionen Dollar Dead Cap. Ja. Und der bleibt zurück. Und ich glaube, wenn ich das richtig alles zusammengelesen habe, bekommen die Colts damit einen Quarterback für 25 Millionen im Schnitt pro Jahr und das tatsächlich auch und er kann ohne Deadcap entlassen werden jederzeit. So, soweit die Daten, wenn ich das richtig im Kopf habe. Er hatte schwere Verletzungen und hatte unter anderem Kreuzbandrisse und so weiter und hatte in seinem ersten Jahr, als er in die NFL kam, hat er die NFL im Sturm erobert, hat als Stammquarterback bis zu seiner Verletzung die Philadelphia Eagles, sagt man, ja, in die Playoffs geführt. Dort hat dann Nick Foles übernommen, der letztendlich tatsächlich mit einem Jay Ajayi an seiner Seite dann die New England Patriots im Finale des Super Bowl geschlagen hat. Und seitdem ist Carson Wentz nie wieder an diese Geschichte herangekommen. Tobi, welche, wieder zweigeteilte Frage, man kennt das ja, wie bewertest du den Trade für beide Seiten, also sowohl für die Colts als auch für die Eagles, und welche Auswirkungen hat das für uns?
Erstmal als Ergänzung, würden sie ihn dieses Jahr entlassen, wäre noch Deadcap fällig, ab 2022 hast du recht, da entfällt das Deadcap dann. Also okay. eine Saison müssten sie ihn durchschleppen, in Anführungszeichen. Sind wir mal ganz ehrlich, es ist kein Win-Win-Trade, sondern eher ein Lose-Less-Trade. Die Eagles sind Carson Wentz los, schlucken eine ganze Menge an Dead Cap, aber dafür haben sie Ruhe. Also wenn sie jetzt mit einem Carson Wentz noch durch die Saison gehen würden und der spielt dann nicht, weil er so spielt, wie er letztes Jahr performt hat, dann hast du, glaube ich, in der Franchise viel mehr Unruhe. Und so haben sich die Eagles dann den etwas sauren Apfel genommen und bekommen sogar noch einiges dafür. Bei den Colts ist ja das altbekannte Team um Frank Reich aktiv. Die hatten ja mit Carson Wentz schon zu tun. Und die Hoffnung ist ja jetzt, dass, wenn ihn einer hinbekommt, dass dann so diese alte Combo wieder hinkriegt. Die Colts sehen sich ja selber einen guten bis sehr guten Quarterback von einem möglichen Championship-Run weg. Ob das jetzt Carson Wentz ist, das ist aus meiner Sicht eher fraglich. Wenn man's so sieht, also sie geben einen 2021er Third Round Pick ab und einen 2022er Conditional Pick, und die Konditionen, wann das ein Erstrunden Pick wird, die sind schon sehr sehr human in Richtung der abgebenden Franchise. Also sie bekommen einen First-Round-Pick, wenn er entweder 75% der Snaps spielt oder 70% der Snaps spielt und die Colts die Playoffs erreichen. Und dass die Colts die Playoffs erreichen können mit der Mannschaft, das haben sie ja bereits bewiesen. Und wenn Wentz sich nicht verletzt, dann sind die 70% relativ schnell erreicht, egal wie er spielt. Das heißt quasi, dass man relativ sicher davon ausgehen kann, dass das einen 2022er First-Round-Pick kostet. Und dann muss man sich einfach nur schlicht und ergreifend die Frage stellen, wäre es für Indianapolis mit den Ausgaben nicht vielleicht cleverer gewesen, einen Quarterback zu nehmen, der dieses Jahr nicht so sehr unter den Top-Quarterbacks gerankt ist, sondern der halt auch an, ich glaube, die Colts sind an 21, meine ich, weil da würde so jemand wie zum Beispiel ein Mac Jones von Alabama oder so, das könnte sein, dass da der noch verfügbar ist. Und ob der jetzt wirklich so viel schlechter ist als das, was Wentz im letzten Jahr so präsentiert hat, das erscheint mir doch eher fragwürdig. Von daher, es ist kein Trade, mit dem beide Seiten zufrieden sein können. Es ist ein Trade, mit dem beide Seiten leben können, mehr oder weniger. Also Bauchschmerzen sehe ich da auf allen Seiten.
Ja, gut. Und dann frage ich dich gleich noch mal, wenn Rico seine Einschätzung abgegeben hat.
Nein, du wolltest wissen, welche Auswirkungen das hat, ne?
Ja, wollte ich eigentlich wissen, aber du hast jetzt gerade so eine Pause gemacht und ich dachte, ich nutze mal die Pause, die du zum Atemholen brauchst, um dazwischen zu grätschen. Aber wenn du sagst, du möchtest jetzt doch was dazu sagen, dann tu das.
Welche Auswirkungen das aus meiner Sicht hat, ist die Tatsache, dass die Indianapolis Colts mit diesem Trade erfolgreich geschafft haben, einen möglichen weiten Playoff-Run zu verhindern. Weil ich nicht sehe, dass Carson Wentz die so viel stärker macht, als sie sein müssten, um eben diesen weiten Run, den sie mit ihm vorhaben, dann auch wirklich in die Tat umzusetzen. Also es ist eher ein Hemmnis der Entwicklung, die bei Indianapolis eigentlich positiv ist. Ich sehe das jetzt doch eher so, dass man trotz Carson Wentz irgendwelche sportlichen Ziele erreichen muss und nicht mit Carson Wentz. Aber da kann ich mich natürlich auch irren.
Gut, Rico, dann fang du mal mit deiner Einschätzung an.
Ich sag mal, ich weiß nicht, ob bei den Colts in der Offseason einfach ziemlich hart getrunken wird. Also es ist so ein dämlicher Trade. Also ich könnte immer, also meine erste Reaktion war ja schon negativ. Und jetzt, nachdem ich immer mehr darüber nachdenke, ist sie noch negativer. Was fällt den Colts denn ein? Die traden für einen Carson Wentz, der eine halbe MVP-Saison hatte, genauso wie du es angesprochen hast, wo sie dann danach den Super Bowl gewonnen haben. Danach ist er wiedergekommen, hat sich wieder verletzt und seitdem ist es nichts mehr. Nichts mehr. Man sagt, oh ja, die Umstände. Ja, die Umstände sind nicht die besten gewesen. Mein Gott, aber der Typ hat einfach auch scheiße gespielt. Der war letzte Saison der schlechteste Quarterback nach EPA per Play. Ja, hinter allen, die wahrscheinlich gespielt haben, so ungefähr. Und eine gewisse Anzahl an Snaps haben. Ja, also es ist echt, ich verstehe es nicht. Also Frank Reich ist so, weiß ich nicht, hey, ich habe einen sicheren Job, wir haben die Playoffs erreicht, wie kann ich meinen Job möglichst schnell auf den Hotseat bringen? Ah, ich trade for Carson Wentz, der hat ja mal gut gespielt. Ich weiß nicht, vielleicht hätten die Dolphins Dan Marino unter Vertrag nehmen sollen, um ihn dann für 3 First-Round-Picks nach Indianapolis zu senden. Das wäre genauso sinnvoll gewesen. Nur um das mal zu verstehen, die Colts hätten die Möglichkeit gehabt, einen Ryan Fitzpatrick zu holen. Die hätten die Möglichkeit gehabt, einen Jameis Winston zu holen. Die hätten die Möglichkeit gehabt, einen Cam Newton zu holen. Und die traden für Carson Wentz so. Also, ich verstehe es bis heute nicht. Also, das hat sie auch ganz im Ernst. Also, das kann sie die Playoffs kosten. Also, die Titans, ich sehe nicht, dass die Titans unbedingt schlechter werden. So, die Jaguars werden Trevor Lawrence holen. Die werden nicht direkt ein richtig geiles Team sein, aber die haben zumindest ein paar Bausteine, um erfolgreicher zu spielen als letzte Saison. Viel erfolgloser geht's auch nicht mehr. Und dann hast du die Texans, wo ja keiner weiß, was da Phase ist. Wenn Deshaun Watson bleibt, dann sehe ich die jetzt auch nicht. Dann können die zwar immer noch ein scheiß Jahr haben, so wie sie es dieses Jahr auch gehabt haben, keine Frage. Aber dann sehe ich zumindest die Wahrscheinlichkeit da, dass sie auch wieder auf ein paar mehr Siege kommen. Weil, ja, ist einfach so. Und dann können sie auch einfach mal auf dem letzten Platz in der Division liegen. Es ist nicht wahrscheinlich, aber die Möglichkeit ist da. Es ist für mich unbegreiflich, wie sie ich hätte lieber Jacob Eason starten lassen, als mit Carson Wentz zu holen. Und Tobi hat es ja schon richtig gesagt, in Mac Jones. Mein Gott, oder ich trade hoch. Weißt du, ich gehe keine Ahnung wohin, trade auf 7 oder so und investiere den First-Round-Pick, den ich jetzt wahrscheinlich sowieso nächstes Jahr abgeben muss, und den Drittrunden-Pick und hol mir Trey Lance oder sowas. Das sind ja auch Möglichkeiten, die ich habe. Das ist alles, wäre alles besser gewesen, als sich Carson Wentz zu holen, meiner Meinung nach. Und wenn man sich selbst die MVP-Saison, in Anführungsstrichen MVP-Saison anguckt, dann war das auch nicht das Gelbe. Also es war sehr, sehr gut, aber es war auch nicht unglaublich. Ja, also, und ich meine, Philip Rivers hat letzte Saison gut gespielt und man hat ja gesagt, ja, das sagen ja auch viele. Ja, aber Carson Wentz und Philip Rivers kam ja auch aus einem schlechten Jahr. Ja, das schlechte Jahr von Philip Rivers war aber fast ungefähr auf dem Level vom besten Jahr von Carson Wentz. So ungefähr. Also ein bisschen schlechter natürlich, aber das sind komplett unterschiedliche Level, von denen man da spricht. Und also ich verstehe die Colts bis heute nicht. Es war für mich ein Verbrennen von Ressourcen, weil entweder gibst du halt einen First-Round-Pick für einen und einen Third-Round-Pick für einen maximal durchschnittlichen Quarterback, ja, und kriegst dafür, oder im schlimmsten Fall bezahlst du halt für einen Quarterback, den du nächstes Jahr cuttest, einen Zweit- und Drittrunden-Pick. Auch geil. Also für mich haben die Eagles in dem Moment, wenn man jetzt sieht, was bei den Eagles ja noch passiert, dass sie die Wide Receiver entlassen, dass sie so die klar Schiff sozusagen machen und an 6 sitzen und theoretisch uptraden könnten und noch einen neuen Quarterback holen können. Oder sie sagen, Jalen Hurts ist unsere sichere Nummer 1 und holen sich einen Wide Receiver oder gehen hoch und holen sich Savelle oder was weiß ich denn. Ja, dann sind die doch viel, viel cleverer dabei als das, was die Colts gemacht haben. Und wie gesagt, ich sehe tatsächlich auch die Möglichkeit, dass die Colts durch diesen Trade, dadurch, dass sie halt eben keinen Free Agent Quarterback holen, die wahrscheinlich alle besser gewesen wären als Carson Wentz, sehe ich tatsächlich, dass sie damit die Chancen auf die Playoffs deutlich minimiert haben. So, Rage ist beendet.
Okay, ja, dann darf ich auch mal was dazu sagen. Und ich war zu Beginn komplett eurer Meinung. Also ich habe auch gesagt, von wegen um Gottes Willen, Carson Wentz, was wollen die Colts damit? Und dann habe ich mir das Ganze mal genauer überlegt. Und ja, ich bin kein Carson Wentz-Fan. Und ja, Carson Wentz hat es bisher noch nie wirklich abgeliefert. Und dann sieht das im ersten Moment sehr teuer aus, was man da abgibt. Auf der anderen Seite, Carson Wentz hat zumindest geliefert. Man hat über Carson Wentz zumindest in einer gewissen Art und Weise Informationen. Und gerade Frank Reich dürfte relativ genau wissen, was er von Carson Wentz erwarten kann und was nicht. Er hat schließlich lange mit ihm gearbeitet oder länger mit ihm gearbeitet. So. Und wenn man für einen Spieler ins Risiko geht, dann am ehesten für einen Quarterback. Deswegen sage ich dann erstmal, okay, ne, das kann man jetzt grundsätzlich so machen. Die Frage ist, welches Potenzial besitzt Carson Wentz? Und da bin ich bei dir, Rico. Für mich ist Carson Wentz Durchschnitt eher unterer Durchschnitt. Also würde ich ihn irgendwo auf Position wahrscheinlich 15, wenn es super optimal läuft, Position 23, 24, wenn es schlecht läuft. Wenn es schlecht läuft, auf Dauer sein. So. Das heißt, sie wetten im Prinzip darauf, dass Carson Wentz an sein Leistungslimit kommt, also wieder irgendwie so ein Top 15 Quarterback weg wird. Und jetzt sage ich, ein Top 15 Quarterback mit dieser O-Line reicht für einen tiefen Playoff-Run. Das glaube ich tatsächlich. Und dann sage ich, okay, wenn man das jetzt überlegt, haben sie gar nicht so viel Draftkapital aufgegeben. Und natürlich, wenn sie merken, nee, Carson Wentz ist überhaupt nicht, wir werden ihn cutten, dann werden sie ihn nach 3/4 der Saison spätestens auf die Bank setzen und werden gucken, dass er, wenn möglich, nicht die 75% oder sowas erreicht, damit es ein Zweitrunden-Pick wird. Wenn sie die Playoffs erreichen und, ich sag jetzt mal, vielleicht auch sogar noch weiterkommen in den Playoffs, ist dieser potenzielle Erstrunden-Pick, den sie abgeben, sowieso relativ spät. In den späten 20ern. Ja. Wenn sie das Ganze, wenn sie allerdings das umgekehrt machen und sagen, wir picken früh und gehen dann dementsprechend hin, lassen Wentz weg, dann geben sie zwar einen Zweitrunden-Pick ab, haben dann aber stattdessen einen Erstrunden-Pick haben sie einen Erstrunden-Pick, mit dem sie einen Quarterback holen können. Und letztendlich sind sie halt genauso ins Risiko gegangen, wie wir das zum Beispiel, es ist ein Schuss, ja, den man wagen kann, wie zum Beispiel wir mit Josh Rosen, nur hat Carson Wentz halt schon mehr gezeigt als in Josh Rosen, dementsprechend haben sie etwas mehr für ihn abgeben müssen. Finanziell finde ich, glaube ich, ist das Ganze sehr interessant für die Colts. Tatsächlich, weil es für einen Quarterback relativ wenig Geld ist. Sie bekommen ihn relativ günstig und das Risiko ist halt auch nicht so groß und sie können ihn loswerden. Ich würde nicht so weit gehen wie Tobi, dass ich sage, dass es ein Lose-Lose-Trade oder Lose-Less-Trade ist. Ich sage auch nicht, dass es ein Win-Win-Trade. Aber meines Erachtens nach macht der aus Sicht der Colts zumindest ein bisschen Sinn. Ich kann mir auch Besseres vorstellen. Cam Newton stimme ich zum Beispiel überhaupt nicht mit überein. Mac Jones auf gar keinen Fall. Dann doch lieber Wentz. Aber ja, das ist halt maximal Durchschnitt, was man da erwarten kann. Die Frage ist halt, reicht das den Colts? Welche Auswirkungen hat das aber für uns? Und das hast du, Rico, gerade eben grob angesprochen. Die Eagles sind damit ein Kandidat für einen Uptrade. Definitiv, wenn sie einen Quarterback holen wollen, wenn sie Jalen Hurts nicht vertrauen, lang genug. Und ich finde, man sollte Jalen Hurts nicht lang genug vertrauen. Jalen Hurts ist vielleicht ein High-End-Backup, Low-End-Starter oder gut halt eben als Übergangs-Quarterback, wobei er halt noch sehr jung ist, viele Schwankungen zeigen kann. Er bringt eine gewisse Dynamik im Laufspiel, im Scramblen mit. Aber es ist keiner, um den ich eine Franchise aufbauen würde. Und deswegen rechne ich auch damit, dass die Eagles ein Kandidat für ein Uptrade sein könnten. Ich glaube allerdings, dass sie das nicht mit uns machen werden. Denn dafür sitzen sie schon so, wenn überhaupt dann in der zweiten Runde, dass sie in der zweiten Runde hochgehen, vielleicht dann an unseren Spot, wenn da noch ein interessanter Spieler übrig ist, oder versuchen, ans Ende der ersten Runde zu traden. Das glaube ich viel eher. Aber man kann mit den Eagles dann zumindest andere Franchises unter Druck setzen. So, mit ja, einer von euch noch was. Ach ja, Rico, du möchtest noch was dazu sagen.
Ja, weil, also, dass grundsätzlich dieser Trade, wenn du ihn im Vakuum betrachtest, ja, jetzt ohne die Umstände, was sonst ist, dann kannst du es natürlich so erklären, wie du das gemacht hast, und dann ist das für mich auch plausibel, wieso man für Carson Wentz geht. Aber wenn ich sehe, welche, also, ich werde aus Carson Wentz nie einen Top-10-Quarterback machen. Nie. Never ever it's gonna happen. Es passiert nicht alleine dadurch, dass immer bessere Quarterbacks aus dem College rauskommen. Ja, alleine dieses Jahr. Ich meine, das ist noch eine andere Geschichte, dass viele Leute, oder das viele, sage ich schon, einige dann jedes Jahr ja die Weltklasse, Draftklasse, und dieses Jahr sind die ersten fünf besser als letztes Jahr überhaupt ein Quarterback. Ja, also da packe ich mir da auch an den Kopf. Weißt du, hast da Trevor Lawrence und der Rest, ja, das kann gut gehen, das kann aber auch voll in die Hose gehen. Deswegen, ich finde das immer, das ist sowieso ein anderes Thema. Und Mac Jones kann man auch zu stehen, wie man will. Ich bin da absolut gar kein Fan von Mac Jones. War halt nur ein Input, den man geben muss, weil er weiß nicht, ob es ressourcenschonender ist. Und das ist nämlich der Punkt. Ressourcenschonend. Ryan Fitzpatrick war die letzten beiden Jahre definitiv, letztes Jahr, also vorletzte Saison, war er bisschen besser als Carson Wentz. Davor das Jahr, also dieses Jahr war er deutlich besser als Carson Wentz. Warum gebe ich dem nicht einfach zwei Jahre und guck, was passiert? Guck, vielleicht kann ich Jacob Eason entwickeln. Cam Newton stehe ich ähnlich so wie du zu, Micho. Keine Frage. Hätte aber auch nichts gekostet. Wäre günstiger gewesen. Und ja, beste Option für meiner Meinung nach. Warum gehe ich nicht für Jameis Winston? Der hat jetzt in Tampa gezeigt, dass er Touchdowns werfen kann, zwar auch Interceptions, aber er kann auch gut das Spiel machen. So, und er ist ein Hop- oder Flop-Quarterback, er ist ein Ganzlinger, keine Frage. Aber damit kannst du ja doch was erreichen. Ja, und das ist Carson Wentz halt überhaupt nicht, meiner Meinung nach. Und wenn ich mir das angucke, was Jameis Winston geschafft hat und was Carson Wentz geschafft hat, so, okay, Carson Wentz hat einen Ring, ja, wofür er die Hälfte der Saison geschuftet hat, keine Frage, aber Jameis Winston wäre günstiger gewesen im Vertrag. Er hätte keine Picks gekostet und ich hätte die Picks sinnvoller einsetzen können, die ich dann hätte. So, und deswegen ist dieser Trade für mich, ergibt einfach keinen Sinn, weil so viele andere Optionen da sind. Und dementsprechend, ja, das ist diese Kehrseite. Also im Vakuum betrachtet kann man das alles nachvollziehen, warum die das machen. Und man kennt Carson Wentz durch Frank Reich und die Coaches, die zum Teil da noch rumlaufen. Das ist ja das gleiche System wie mit Nick Foles in Chicago. Da dachte man ja auch bei den Bears, ja, wir holen den und dann, wenn Trubisky halt den Trubisky macht, dann setzen wir Foles ein und dann läuft es. Es lief halt nicht und man musste halt Foles benchen für Trubisky danach. Und für mich haben sich, ja, also das habe ich ja schon alles gesagt, deswegen hole ich jetzt und ist jetzt auch von meiner Seite genug. Und das ist halt das, was ich noch sagen wollte, wenn man das im Vakuum betrachtet, ja, aber NFL ist halt kein Vakuum.
Tobi, möchtest du jetzt noch einen abschließenden Kommentar bringen, nach dem, was ich so und jetzt auch Rico noch mal gesagt haben?
Nö, ich denke, nach der Free Agency sind wir alle schlauer, was so die Draft-Spielchen angeht. Und Chris Greer wird sowieso am Draft-Tag wahrscheinlich ein relativ deutlich und sehr stark bevölkertes Telefon haben.
Gut.
Wow.
Tatsächlich ist auch nicht viel mehr in der NFL passiert diese Woche, meine ich. Klar, es sind immer Kleinigkeiten passiert, aber nichts, was wirklich wichtig wäre. Und deswegen gebe ich mal zurück an Rico hier.
Ja, danke dir. Und
genau, Rico, Tobi, komm mal her. Also,
ja, dein Schild habe ich ja schon gesehen, ne?
Ja, ich weiß.
Geh weg. Tobi, du hast es ja jetzt schon angesprochen, Free Agency. Und das ist ja diese Woche, nachdem wir also nächste Woche ja Besuch bekommen vermutlich. Da seid ihr auch schon fleißig am Fragen posten. Also wir haben einen Beatwriter aus Miami zu Gast und ihr dürft gerne immer noch Fragen stellen. Wir werden wahrscheinlich nicht alle Fragen stellen können. Wir haben selber auch noch ein, zwei Fragen. Aber wir werden natürlich alles aufnehmen, das auch noch so ein bisschen sortieren. Vielleicht kann man ein paar Fragen zusammenpacken zu einer größeren Frage, um ihm vielleicht noch ein paar mehr Infos zu entlocken, dem Herrn. Und dazu seid ihr immer noch aufgerufen. Ja, also postet, fragt, schreibt uns per Brieftaube, es ist alles möglich. Das ist das. Und jetzt kommen wir zum Thema Free Agency. Wir haben uns alle, 2500 war minimal hochgegriffen. Ich glaube, insgesamt, Tobi, 800 Free Agents gibt es, glaube ich, ungefähr. Wow. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe.
Wahrscheinlich, wenn du die ganzen freien Spieler mit dazu nimmst, ich gehe davon aus, dass es die letztes Jahr in der Liga gespielt haben, tatsächlich so um die 800 sind, aber insgesamt also weit über 1000.
Ja, gut. Ich lasse das Ja im Raum stehen. Wundervoll. So, wir haben auf jeden Fall jeder 6 Free Agents uns rausgesucht, beziehungsweise jeder hat sich natürlich vielleicht ein, zwei mehr Free Agents rausgesucht. Und ich habe das schon angedeutet, also bei mir, ich weiß nicht, wie ihr das gemacht habt, ich habe unsere größten Needs oder wo ich Needs sehe, habe da so ein paar Spieler mir rausgesucht einfach, habe überlegt, was könnten die kosten, habe überall noch 1 Million runtergerechnet, weil wir Corona haben, oder Conora, wie ein Kollege hier immer sagt. Und dementsprechend habe ich das so ein bisschen gemacht. Und ich weiß nicht, wie habt ihr das euch überlegt? Habt ihr einfach gesagt, ich guck mir einfach Free Agent an und schreibe mir welche raus? Oder habt ihr vielleicht gesagt, okay, ich orientiere mich zu 100% am Cap Space und guck nur nach sozusagen dem unteren Regal, um mich da zu bedienen? Was war eure Vorangehensweise? Micho, willst du da vielleicht erst so was sagen?
Ja, also ich bin ganz ehrlich, ich habe es euch vorhin im Vorgespräch schon so ein bisschen gesagt, ich bin gerade persönlich und beruflich ziemlich eingespannt gewesen, deswegen ist meine Free Agent Liste tatsächlich, ich glaube, eine halbe Stunde vor der Aufnahme entstanden, da habe ich damit angefangen und dementsprechend habe ich tatsächlich nichts anderes gemacht, als hinzugehen, auch zu gucken, wo würde ich in der Free Agency auf jeden Fall mal was machen. Oder wo kann man, lohnt es sich mal zu gucken? Hab dann Namen, die mir bekannt vorkamen und wo ich gesagt habe, das könnte passen, einfach genommen, ohne großartig auf den Cap Space zu achten. Das ist keine Wunschliste in dem Sinne, sondern das sind einfach Free Agents, bei denen ich mir das vorstellen könnte. Und ich habe dabei versucht, grundsätzlich im Allgemeinen immer die Philosophie zu sehen, die wir auch zum Beispiel bei dem Emmanuel Ogba gegangen sind. Spieler, die meiner Meinung nach noch das Potenzial haben, aber noch nicht ihr volles Potenzial entwickelt haben, die man dementsprechend vielleicht günstig signen kann, das trifft nicht auf alle zu, und dann dementsprechend vielleicht noch bei uns weiterentwickeln kann. Das war so die Art und Weise, wie ich vorgegangen bin.
Aber das ist ja schon mal ordentlich. Also ich meine, da auch sich den Gedanken zu machen, wie die Franchise vorgeht und wie wir vorgegangen sind, das habe ich zum Teil mit reingenommen. Das wird man beim Durchschnittsalter vermutlich meiner Free Agents bemerken. Also sind jetzt nicht alle wirklich alt, meine Free Agents, das kann ich schon mal so sagen. Das war so das, wo ich, also ich habe, glaube ich, keine Free Agents über 30. Das dazu. Tobi, wie bist du denn so vorgegangen?
Ja, also ich bin in erster Linie so vorgegangen, dass ich eine Zweiteilung gemacht habe zwischen Needs, was braucht die Franchise, und Geld, was haben wir dieses Jahr zur Verfügung. Ich habe euch das gestern Abend schon in die Gruppe gesagt, gestern Nacht in der Nachtschicht bin ich schon dazu übergegangen, auf die 2022er Cap Space Situation einen Blick zu werfen, weil ich damit.
Du bist so verrückt, ey.
Weil ich damit rechne, dass das Auswirkungen auf diese Saison und auf die Vertragsgestaltung hat und wie man es hinbekommen kann, dass man doch einen Wide Receiver für relativ viel Geld signen kann. Aber deshalb, solche Spielchen habe ich dieses Mal dann doch rausgelassen. Also der eine oder der andere Name ist schon etwas länger bei mir auf der Liste, aber ne, ich habe auch geguckt, was brauchen wir auf welcher Position und welcher Spieler könnte das am besten im Preis-Leistungs-Verhältnis abdecken, dass er auch noch unter das Capspace fällt.
Okay, gut, Tobi, möchtest du dann einfach mal anfangen mit der ersten Person, die du hast?
Ja, ich fange an mit Running Back Mike Davis, ehemals Carolina Panthers. Ich hoffe, der sagt euch was.
Ich dachte jetzt gerade so, okay, das war's, Tobi.
Ja, danke, dass du
den Namen.
Genau, danke, schön und weiter.
Wieso dieser Spieler und was kannst du da vertraglich vorstellen?
Mike Davis hatte in diesem Jahr das Glück, in Anführungszeichen, dass er relativ viel Spielzeit bekommen hat, weil Christian McCaffrey verletzt war. Da musste Mike Davis für ihn in die Bresche springen. Und was der Vorteil ist, und das ist auch der Vorteil, wo ich so die Situation der Miami Dolphins sehe. Wir haben Savon Ahmed, wir haben Miles Gaskin. Ich gehe nicht davon aus, dass wir tatsächlich einen klassischen Nummer 1 Running Back suchen, so nach dem Motto, Aaron Jones, den schmeißen wir mit Kohle tot. Ich gehe davon aus, dass wir jemanden suchen, der die vorhandenen Running Backs ergänzen soll. Und da wäre Mike Davis aus meiner Sicht relativ gut geeignet, weil er sowohl laufen als auch gut Pässe fangen kann, weil er relativ stark darin ist, Yards After Contact zu kreieren, weil er darüber hinaus relativ gut ist, Tackles zu brechen. Und er ist zum Beispiel, um mal eine Zahl zu nennen oder eine Statistik zu nennen, in der Kategorie Versuche pro gebrochenem Tackle, da ist die kleinste Zahl die beste, mit 7,9 NFL-weit auf Platz 1. Das heißt, er braucht die wenigsten Versuche, um einen Tackle zu brechen. Und gerade bei unserer O-Line, die ja in der letzten Saison nicht gerade so stabil war, was das Laufspiel angeht, wäre so ein Spieler mit den Fähigkeiten natürlich Gold wert. Und ich gehe davon aus, dass wenn man ihm einen Vertragsvolumen von 4 bis 5 Millionen im Jahr anbietet, also jetzt das noch weit unter dem, was man übrigens Jordan Howard bezahlt hat, dann sollte das locker ausreichen, um Mike Davis in den Running Back Room der Miami Dolphins zu bekommen.
Okay, also interessant. Also ich habe hier in der Runde nicht mit einem Running Back gerechnet. Also ich bete und hoffe jeden Tag dafür, dass wir kein Running Back sein und kein Running Back früh draften. Das ist ja so ein bisschen in der Twitter-Gemeinschaft. Ja, ich weiß nicht, was mit dieser Fanbase manchmal los ist. Ich verstehe es nicht. Also wie man nach dem, das ist mein Problem. Ich erkläre auch, es ist jetzt nicht so Rico, dieser blinde Hass. Hass! Nein, es ist, was haben denn First Round und Early Second Round oder Second Round Running Backs gebracht? Denn natürlich kann man jetzt sagen, Derrick Henry, ja, und Derrick Henry hat die beste Line, und Derrick Henry hat die meisten Versuche und Derrick Henry ist ein guter Running Back. So, aus diesen drei Zutaten setzen sich 2000 Yards zusammen. Derrick Henry hätte bei uns keine 1000 Yards. Ergibt überhaupt keinen Sinn, für uns einen Running Back früh zu draften. Und wenn ich mir angucke, was ist denn mit den Jaguars passiert, mit Leo Fournette, hat Weltklasse. Barkley bei den Giants verletzt. Das Jahr davor war gut, weil O-Line gut, aber war sonst auch nicht viel. Weltklasse, hat die richtig vorangebracht, die Franchise. Die Cowboys mit Zeke Elliott, Weltklasse. Also ich habe es scherzhafterweise schon so ausgedrückt, so die letzten 20 Jahre der Dolphins waren wirklich, es war super schwer, es war sehr viel Schmerz dabei. Ja, ich bin nicht seit 20 Jahren dabei, keine Frage, aber die letzten 20 Jahre, was man so hört, waren voller Schmerz und ich sehe auch die letzten Jahre, ja, es war sehr viel Schmerz dabei. Und Jetzt sagt man, boah, jetzt bitte hört nicht auf. Ich brauche meinen Shot im Jahr. Ich brauche, wenn die Football-Saison losgeht. Ja, bitte gib mir einen Running Back für 12 Millionen und draftet Najee Harris an 3. Bitte. Und ja, da werde ich noch mehr da als bei dem Trade von Carson Wentz. Ja, aber ich bin verwundert. Also ich habe tatsächlich mit keinem Running Back heute gerechnet. Deswegen bin ich etwas verwundert. Aber ich denke, als Komplementär-Back kann man da, denke ich, was machen. Und hat dann den Running Back-Room auch zusammen. Michael, möchtest du da noch etwas ergänzen?
Da brauche ich nicht mehr viel zu sagen. Allerdings, grundsätzlich ja. Ich bin da mit dir einer Meinung, Rico. Mit dem Running Back hatte ich auch nicht gerechnet. Aber eins ist klar, unser Running Back Room kann trotz allem Verstärkung gebrauchen. Ob man das jetzt mit einem undrafted Free Agent oder einem niedrigen Draft Pick macht. Oder mit einem erfahrenen Running Back, der den Running Back Room noch ein bisschen unterstützen kann, der nicht viel kostet. Ist tatsächlich, finde ich, da marginal der Unterschied. Vielleicht ist es sogar besser, dass man dann nicht unbedingt einen Draftpick oder sowas ausgeben muss. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mit dem Spieler nicht gerechnet. Müsste mir auch noch mal genau angucken, weil ich ihn so auch nicht auf dem Schirm hatte. Finde ich auf jeden Fall eine interessante Wahl.
Ja, und wenn wir bei einer interessanten Wahl sind, Micho, dann kommen wir doch mal zu deiner ersten interessanten Wahl.
Okay, zu meiner wirklich erst interessanten. Ich gebe zu, ich habe mehrere Wahlen hier aufgeschrieben. Ich muss mich tatsächlich auch entscheiden. Wie gesagt, ich bin zuerst die Needs durchgegangen und da ist bei mir ganz klar der Need Pass Rush. Ich habe dann also auch nach Spielern gesucht, Pass Rushern gesucht, die ja relativ jung sind, gute Zahlen haben, nicht zu teuer waren. Den ich mir ausgesucht habe, der hat im letzten Jahr, wenn ich das richtig sehe, 3,4 Millionen verdient. Aber trotzdem geliefert haben. Wir müssen also mehr zahlen. Und da fiel mir ein Spieler auf von der Franchise, die sich im Rebuild befindet, nämlich Detroit. Und da habe ich dann Defensive End Romeo Okwara. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Hat alle 16 Spiele gespielt. 748 Snaps. Und wenn ich das richtig sehe, meine ich, hat er 10 Sacks gehabt. 10 Sacks, 20 Quarterback-Hits. Das ist schon eine ordentliche Zahl. Und ich bin der Meinung, das ist ein Spieler, der unsere Defense dann auf ein anderes Level heben könnte, ohne dass wir uns dafür absolut nach der Decke strecken müssten. Ich weiß natürlich nicht, wie sich der Capspace da weiterentwickeln wird und so weiter, wie sehr er gefragt wird. Aber das wäre dementsprechend mein Spieler. Jung, immer noch entwicklungsfähig, Franchise, die im Rebuild ist. Und dann dementsprechend.
Tobi, was ist los?
Genau. Und sogar das richtige College, ne?
Ja, gut, das ist natürlich logisch. Das ist logisch.
Ich hatte Okwara jetzt nicht auf meiner Endliste, aber ich habe ihn mir tatsächlich angeguckt.
Ich habe ihn mir auch angeguckt, ja.
Auf meiner Liste hat das nicht geschafft, aber ist sicherlich eine Addition, mit der man. Die interessant wäre, Tobi, wie siehst du das?
Ja, also rein sportlich gesehen ist es auf jeden Fall eine sehr interessante Wahl, Romeo Okwara. Also da muss man nicht großartig drüber reden, dass er sportlich etwas bringen würde, was uns derzeit fehlt. Das, was ich da nicht sehe, ist, dass zum Beispiel Spotrank hat ihn, glaube ich, bei knapp 10 Millionen und selbst wenn er nur 8 oder 9 kostet. Also ich sehe nicht, dass wir uns einen dritten Pass Rusher neben Lawson und Ogba holen, der in der Region verdient.
Hä, JJ Watt?
Ja, genau, JJ Watt. Ja.
Okay.
Der spielt doch für Peanuts, weil er unbedingt für Flores spielen will.
Ich denke. Alles anderes erwarte ich nicht.
Also rein sportlich auf jeden Fall eine richtig gute Wahl. Er ist auch noch relativ jung mit, naja, wenn die Saison losgeht, 26 Jahren. Das auf jeden Fall, das will ich gar nicht sagen. Ich bin nur rein cap-technisch etwas skeptisch.
Mensch.
Aber das bin ich immer.
Ich wollte gerade sagen, du wirst bei, ich glaube, je nachdem, für wen ich mich entscheide, wirst du bei allen meinen Wahlen kritisch sein und wir kommen aber, ich hab so viele Wide Receiver.
Rico,
ja, Tobi, was?
Wo wir gerade bei Edge Rushern sind, ne? Solange du mir nicht wieder hier Clowny unterschieben willst, ne? Ist mir das egal.
Der Zug ist abgefahren.
Ja,
Jadeveon Clowny, der Zug ist für mich abgefahren.
Zum Glück. Zum Glück.
Ja, ich habe aber tatsächlich zwei Edge Rusher hätte ich auf meiner Liste. Also ich habe insgesamt 18 Spieler auf meiner Liste. Weil, nicht, dass mir einer geklaut wird, aber erste Runde war schon mal gut. Ich musste mich jetzt nur für einen der 200 Wide Receiver entscheiden, die ich auf meiner Liste habe. Und habe gerade noch mal so geguckt. Und ich gehe mit meiner Wahl, die ich hätte, mit dem jetzigen 1000 Yards Receiver. Ja, hat er geschafft, wenn man die ganze Saison betrachtet. Er hat es geschafft, in einem Spiel 5 Drops zu produzieren. Muss man auch erstmal hinkriegen. Er hat in seiner ganzen Karriere 13 und 5 davon in einem Spiel. Weltklasse, aber es war sein erstes Playoff-Spiel. Von daher, ich glaube, es war sein erstes Playoff-Spiel. Die Rede ist von keinem anderen als Chris Godwin, Wide Receiver Tampa Bay. Und ich meine, ja, da kann Tampa Bay, ich hab's ja auch im Saturday Kick gesagt, die können auch nicht zaubern, die Jungs. Die haben ganz andere Probleme. Sie können, wenn sie Chris Godwin holen, dann wird's teuer. Und für uns wird's auch nicht günstig. Ich habe bei meinen Wide Receivern, bei allen Wide Receivern, die ich mir aufgeschrieben habe, sehr, sehr lange Verträge, also alles bis auf ein 5-Jahres-Verträge. Und bei ihm habe ich jetzt erstmal 90 Millionen auf 5 Jahre veranschlagt. Warum 5 Jahre und warum so? Also ich glaube, ich weiß nicht, ob in diesem Jahr mit Corona einer der Wide Receiver über 20 Millionen einfahren wird. Das kann ich mir noch nicht so ganz vorstellen. Es ist halt eine Grenzerfahrung in jedem Fall. Also auch die zwei andere Receiver, die ich auf der Liste habe, kommen nah an diese 20 ran. 5 Jahre bieten die Möglichkeit, viel rumzustrukturieren. Das heißt, man könnte ihn jetzt etwas günstiger im ersten Jahr und dann zweite, dritte und Teil des vierten Jahres relativ teuer machen. Und er ist halt 25. Also er wird jetzt in 3 Tagen wird er 25. So, das heißt, dann wäre er 30, wenn er den Vertrag erfüllt hat. Und das ist für einen Wide Receiver immer noch ein Alter, was akzeptabel ist. Ja, das sind meine Gedanken zu Chris Godwin. Tobi, na, hast schon einen Rotstift angesetzt?
Ich muss dir ganz ehrlich sagen, dadurch, dass ich ja die 2022er Klasse gemacht habe, kann ich den Plan, so wie du ihn vorhast, nur unterstützen. Also wir haben.
Yes! Habt ihr es gehört? Tobi ist on board.
Das Positive an diesen Verträgen ist ja der Signing-Bonus, der bei Vertragsunterschrift ausgezahlt wird, dann sich dann aber auf die 5 Vertragsjahre bilanztechnisch verteilt. Wenn du dem jetzt einen Signing-Bonus von 25 Millionen auf den Tisch knallst und den dann pro Jahr auf 5 Millionen reduzieren kannst, dann wäre es sogar möglich, diesen Plan so durchzusetzen, wie du ihn vorhast. Weil 2022 wird Jerome Baker Free Agent, Ogba wird Free Agent, Gesicki wird Free Agent, von den mittleren werden Smythe Free Agent, Ahmed Free Agent und Preston Williams Free Agent. Und wir haben Stand jetzt bei 40 oder 42 Spielern unter Vertrag, ohne die Rookie-Classes von 21 und 22 noch etwas über 80 Millionen an vorhergesagtem Cap-Space. Das heißt, wir haben da Luft, um eben, wie du das gerade vorgeschlagen hast, das erste Vertragsjahr relativ günstig zu machen. Wer das unter anderem gemacht hat, waren die Cleveland Browns mit Jarvis Landry. Das lief da genauso. Das heißt, das erste Jahr günstig und dann das Gewicht des Vertrages, wenn du sicher sein kannst, dass der mehr als ein Jahr liefert, auf die weiteren 4 Vertragsjahre aufzuteilen. Also wir können uns auch einen sehr teuren Wide Receiver in der diesjährigen Free Agency leisten, wenn wir ein bisschen die Trickkiste auspacken. Also das geht schon.
Und also das ist jetzt, ja?
Wenn ich das machen würde, dann wäre Chris Godwin einer von 2, ja. denke ich, von 2 Spielern, für die ich das tatsächlich machen würde. Weil der Junge hat in den letzten 2 bis 3 Jahren gezeigt, dass er das Geld wert ist, mehr als wert ist.
Also vor allem, und das muss ich jetzt gerade noch mal sagen, das habe ich vorhin nicht gesagt, bei mir sind es, also ich habe viel, also ich habe auch verschiedene Positionen. Es heißt nicht, jetzt wenn ich verschiedene Positionen habe, dass ich glaube, dass wir die alle holen, sondern es wären für mich wichtige Targets, die wir ansteuern sollten. Natürlich wäre es schön, wenn man sie alle holen kann, aber sie passen auch nicht. Ich habe jetzt keine Gesamtstrategie ausgearbeitet. Ich habe einfach nur, und so ähnlich ist es ja im Draft auch, ja, ich bereite mich auf zig verschiedene Spieler vor und am Ende werden von den 100 Spielern, die ich mir angeguckt habe, werden 10 oder 5 oder 8 gezogen. So, und so ist das, habe ich das jetzt auch gemacht. Das ist das nur dazu. Gut, jetzt haben wir schon wieder so viel über Chris Godwin geredet. Micho, was möchtest du noch dazu sagen?
Gut, ist ein qualitativ hochwertiger Spieler, keine Frage. Die finanziellen Fragen hat Tobi bereits geklärt. Ich hebe sportlich mal den Finger und sage, Chris Godwin hat den Anspruch, glaube ich, zu einem Contender zu gehen. Und da wären wir, glaube ich, nächstes Jahr noch nicht so weit. Und ich glaube tatsächlich nicht, dass wir da eine Chance haben.
Naja,
aber sportlich wäre auf jeden Fall ein lohnenswertes Ziel.
Er macht uns zu einem Contender.
Ja, also ich wollte gerade sagen, also das ist ja, Chris Godwin ist ja jetzt keine 29 oder 30, wo er jetzt die letzten Jahre noch mal, er kommt von dem Super Bowl Champion. Ja, natürlich kann er auch da bleiben, ist auch keine Frage. Je nachdem, was die Bucks ihm bieten. Aber also er ist ja in einer Phase, wo er sich auch für ein Projekt noch entscheiden kann. Und wenn er sagt, ich traue dem Prozess in Miami zu, die nächsten 5 Jahre oder sag ich mal 4 von den 5 Jahren Contender zu sein, warum sollte er das nicht tun? Ich meine, jetzt bei den Buccaneers hat er ein Jahr mit Tom Brady noch und dann vielleicht noch ein Jahr mit Tom Brady. So, und dann, wir reden zwar immer davon, dass Tom Brady irgendwann mal alt und gebrechlich wird. Vielleicht hat er noch 5 Jahre mit Tom Brady. Das weiß man aber nicht. Gerade weil er wird in übernächstes Jahr wieder Free Agent. Vielleicht geht er dann zu der anderen Franchise. Und dann steht Chris Godwin da und sagt, ja, jetzt habe ich mich für ein Jahr committed oder ein Jahr haben wir dieses Team noch zusammen gehabt und jetzt bin ich da noch 3-4 Jahre unter Vertrag und Pustekuchen ist. Also deswegen glaube ich schon, dass wir eine realistische Chance auf Chris Godwin haben.
Zumal Chris Godwin ja auch Penn State Absolvent ist und vielleicht kann unser ehemaliger Basketballer da ein bisschen seine Kontakte spielen lassen.
Ja, Big Ten ist ja sowieso bei uns.
Der Mikey.
Neben Alabama immer.
Der Mikey, der Herr Gesicki. Ja. Die haben ja zusammengespielt auf dem College.
Richtig.
Von daher, vielleicht ist da ja noch was.
Gut, Micho, möchtest du dann mit deinem nächsten Free Agent anfangen?
Gerne. Und ich überlege gerade, wen ich nehme, denn ich habe, ja, ich habe mindestens 2 Spieler, die ich mir ungern wegnehmen lassen würde. Ich glaube, den einen Spieler hat keiner von euch. Deswegen gehe ich weiterhin auf die Defense-Seite. Und gehe da auch aber auf eine andere Positionsgruppe. Und zwar wisst ihr alle, dass ich mit unseren Safeties nicht besonders zufrieden bin. Dort habe ich mir mehrere angeguckt und gehe da zuallererst einmal auf den Strong Safety. Und da ist mir auch wieder ins Auge gestochen mit 26 Jahren von Atlanta Keanu Neal. Strong Safety, 15 Spiele gespielt, 917 Snaps gespielt, hat auch Sex gehabt und so weiter. Ich weiß nicht ganz genau, wo er projected wird.
Was hat der gehabt?
Hat auch ein paar Sex gehabt.
Oh Mann.
Entschuldigung.
Oh, ganz billige Nummer hier durch die Hintertür. Da.
Okay, ich habe sie gerade nicht mitbekommen, aber egal.
Ja, Micho hört den Groschen nicht.
Kann gut sein.
Ja, aber herzlich. Ich wollte gerade sagen, kann sich ja später noch mal an.
Oh,
alles gut. Ja, aber Keanu Neal
War letztes Jahr bei 2,68 Millionen. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wo er jetzt projected wird. Könnte aber ein Spieler sein, der unsere Safety-Position signifikant verbessert und dabei vielleicht sogar günstiger ist als unsere jetzigen Spieler.
Tobi, was sagst du zu Keanu Neal?
Ein guter Spieler, aber er ist verletzungsanfällig. Also er hat in den Jahren 2018 und 2019 insgesamt 4 Spiele gemacht. Also er hat zwar jetzt eine starke Saison gespielt und konnte da auch so an seine 2017er Saison anknüpfen. Und natürlich sind unsere Safeties nicht gerade unsere Stärke. Natürlich ist Keanu O'Neill jemand, der im College ein First-Round-Pick von Florida war. Das könnte eventuell eine Rolle spielen. Er ist ein lohnenswertes Ziel, aber er hat Risiken. Und was von uns von Vorteil wäre, denn wenn wir ihn haben wollten, dann würden genau diese 2 Jahre, die er quasi komplett verpasst hat, dazu führen, dass ich nicht damit rechne, dass der, weiß Gott, was für einen Riesenvertrag haben möchte.
Okay, was würdest du schätzen, Tobi?
Naja, ich gehe davon aus, sein letztes Jahr war das fünfte Jahr, also das war eine Fifth-Year-Option mit knapp 6,5 Millionen. Drüber wird es auf keinen Fall gehen. Also ich rechne nicht damit, dass der weiß Gott wie cashen kann, weil gerade auch die Safety die Safeties in dieser Free Agency prominent und auch in der Spitze sehr gut besetzt sind, dass Keanu O'Neill vielleicht nicht so ins erste Regal gehört. Das heißt, der wird nicht so cashen können, wie er es vielleicht vorhat. Vielleicht kriegt er auch nur einen Jahresvertrag. Ein One-Year-Prove-It-Deal, das wäre natürlich auch möglich.
Okay. Ja, also ich finde es auch ein interessanter Spieler. Tobi hat schon viel gesagt, verletzungsanfällig, da deswegen muss man da jetzt so ein bisschen aufpassen. Er hat halt seine Hoch- und seine Tiefs gehabt. Muss man jetzt einfach gucken, ob er jetzt wirklich stabil ist und nicht halt 2019 und 2018 wiederholt. Weil dann bezahlt es halt für nichts. Dementsprechend könnte ich mir auch vorstellen, wenn man ihn zahlt, einen 3-Jahres-Vertrag, wo aber wirklich also gar nicht viel garantiert ist. Eben wegen dieser Verletzungshistorie. Aber man gibt ihm den Ausblick, dass wenn er gesund bleibt, die Chance hat, auch längerfristig bei dem Verein zu bleiben oder bei der Franchise. Gut, bleiben wir einfach mal beim Safety. Und ich bin auch bei einem Strong Safety. Und ich muss sagen, bei der Safety-Position haben wir bei Spotrack so ein bisschen geguckt. Und ich glaube nicht, dass irgendein Safety wirklich an diese, da werden zum Teil 13, 14 Millionen projected, wo ich mir denke, ich glaube nicht, dass das passieren wird. Ich weiß nicht, Tobi, wie du das siehst, aber also der Cap, der Franchise-Tag für einen Safety liegt bei 10,5 Millionen. Ich glaube nicht, dass irgendein Safety für 12 Millionen im Jahr unterschreibt. Kann ich mir nicht vorstellen.
Ich gehe, gerade wo du das ansprichst, zum Beispiel bei Anthony Harris oder Justin Simmons, davon aus, dass die den Tag kriegen werden. Aber darüber hinaus dann nicht. Also bei Simmons von Denver, von den Broncos, rechne ich fest damit. Bei Harris von den Vikings, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich denke, dass sie ein Jahr unter dem Tag spielen werden, freiwillig, um dann halt im nächsten Jahr, wenn das Cap-Space massiv ansteigt, dann richtig Geld zu nehmen.
Okay, gut, ich habe, also einer von denen ist tatsächlich auf meiner Liste, aber ich habe mich jetzt in der Situation für einen anderen Safety entschieden, weil ich sage, okay, wir haben die Möglichkeit, auf der Safety-Position was zu machen. Wir waren zwar nicht schlecht auf der Safety-Position, aber ich denke, es ist eine Position, die viel Optionen bietet in diesem Jahr in der Free Agency. Und wir haben die Möglichkeit, dass wir relativ gut aus den Verträgen rauskommen. Und ich habe mich für einen Spieler entschieden, der in der wahrscheinlich besten Defense der Liga die Saison gespielt hat. Ah. Und
ja.
Tobi, habe ich den mir weggenommen?
Ja, noch nicht, aber ich rechne damit.
Zwar ist er der dritte Namensträger, und zwar John Johnson von den LA Rams, hat eine solide, sehr, sehr gute Saison gespielt, hat wirklich 2018 und 2017 sehr gut gespielt. 2019 hatte auch er Verletzungsprobleme, da war er da nicht so gut. Und ja, hat aber diese Saison, ist wieder zurückgekommen. Bockstarker Typ, richtig, richtig starker Typ. Hat zwar nur eine Interception gefangen, aber 9 Pässe unterbunden. Das ist halt einfach stark. So, und was ich dann noch habe bei ihm, ist, also er ist halt 26 jetzt geworden, Ende des Jahres, also Ende letzten Jahres, ist ja, also er ist auch noch relativ jung, genau in dieser Range, in der wir letztes Jahr Spiele eingekauft haben, wo ich glaube, dass wir auch dieses Jahr aktiv sein werden, eben um diese 5-6 Jahre wirklich einen Flow zu haben. Ich habe ihn für 5 Jahre, also das ist halt ein Spieler, wo ich auch sage, 5 Jahre, für 45 Millionen unter Vertrag genommen. Das wäre so meine Hausnummer, die ich sehe, wo ich es auch für einen Safety nicht zu viel finde, gerade für so einen Safety, wie er es ist. Und er liegt damit zwar 1,5 Millionen unter dem Caps, unter dem Cap-Hit, aber ich weiß nicht, ob er wirklich viel bessere Angebote bekommt im Endeffekt. Tobi, du kannst ja dann auch mal was dazu sagen.
Ja, er ist, er hat gute Coverage Ratings, seine Coverage Grades sind richtig gut. Er ist jetzt nicht so einer, der sich so per Blitz in den Pass Rush einmischt, aber das müsste er bei uns auch gar nicht machen. Von daher, ich hatte ihn tatsächlich auch auf meiner Liste stehen.
Sehr gut, schön, dass ich vorher das gesagt habe. Micho, du, der ja nicht so, der deutlich unzufriedener ist als ich mit unseren Safeties, was würdest du zu einem John Johnson sagen?
Grundsätzlich glaube ich auch, dass er uns verbessern würde. Ich weiß nicht, ob wir ihn uns leisten können, aber wie gesagt, ein klares Upgrade.
Sehr schön. Tobi, damit wir dir keinen anderen Spieler wegschnappen, darfst du natürlich jetzt mit deinem zweiten Spieler kommen.
Ja, der wird auch relativ überraschend sein. Ich werde jetzt einen nehmen, um mal hier die Schockwelle abzumildern. Wir brauchen ja einen Backup-Quarterback. Reed Sinnott ist ja jetzt nicht so wirklich so das Wahre vom Leben. Jake Ruddock, den wir letzte Woche per Exclusive Rights Tender an die Franchise gebunden haben, ist jetzt auch eher nicht so der Backup-Typ. Es gibt da mehrere zur Auswahl, die man nehmen kann. Ich habe mich gegen Jacoby Brissett entschieden, sondern für Tyrod Taylor von ehemals den Chargers.
Ich glaube, da hole ich mir jetzt erstmal ein Bier.
Ja, ich glaube, das dachte ich mir. Wow.
Magst du das erklären?
Ja, er ist ein klarer Backup, kann notfalls, wenn es nicht anders geht, auch mal ein Spiel starten. Hat das dieses Jahr mehr oder weniger notgedrungen mit Justin Herbert neben sich schon relativ gut gemacht. Er ist läuferisch relativ stark und könnte notfalls unsere Victory Formation anführen, wenn er denn will.
Prost.
Ja, Prost.
Und er wäre relativ günstig, denke ich.
Wenn er denn nicht gerade
punktiert wird.
Wow. Ja, das meinte ich. Danke, Tobi.
Ja, dachte ich mir.
Ja, also, ja, wenn er sehr, sehr günstig kommen möchte, okay. Weiß ich nicht. Also, ich glaube, ich würde wahrscheinlich lieber irgendeinen Quarterback in Runde 6 draften oder so.
Ich weiß.
Keine Ahnung. Also habe ich jetzt keine großen Verbindungen zu. Ich weiß nicht, ob wir wirklich so ein Wett uns holen sollten. Kann ich super schwer einschätzen. Ich weiß es einfach nicht. Micho, wie siehst du die Situation?
Habe ich ja gerade eben, glaube ich, schon angedeutet, oder? Nein. Das Problem ist, dass ich Tyrod Taylor mag. Ich mag ihn tatsächlich. Und ich glaube, es wäre ein Fehler wegen der Situation um Tua, sich da eben einen Veteran reinzuholen und damit jetzt erstmal Tua ganz klar wieder ein bisschen Konkurrent oder sowas zu machen. Lass den Jungen sich tatsächlich eine Saison jetzt ohne Druck entwickeln, ohne dass er der Meinung ist, er müsse Dinge überreizen oder sonst irgendwas, weil das erste Jahr nicht so gut gelaufen ist. Da hatte er schon Ryan Fitzpatrick dementsprechend im Nacken. Ja, das ist nicht, glaube ich, nicht optimal. Es wäre auch für die Medienlandschaft nicht optimal, denn Tyrod Taylor ist, wenn er reinkommen sollte, tatsächlich in der Lage, gut zu spielen, wirklich gut zu spielen. Und dann lieber einen 6-Runden-Pick. Ich will damit nicht sagen, von wegen, dass ein Backup-Quarterback unwichtig ist, oder ich will damit nicht sagen, dass das Tua keinen Druck aushalten können muss oder sowas. Aber es ist in der Situation, finde ich, es einfach unnötig. Und deswegen wäre ich deswegen wäre ich auch gegen einen Jameis Winston oder sowas gewesen, aus demselben Gründen. Und nicht, weil ich Tyrod Taylor für einen schlechten Quarterback halte. Im Gegenteil, ich halte ihn für für besser als so manches, was auf Starter-Positionen rumläuft.
Okay, das ist ja auch mal eine Ansage. Ja, aber gut, ja, ich habe auch schon was gesagt. Dann würde ich jetzt anfangen, weil dann haben wir alle mal angefangen. Ich habe noch einen Edge-Spieler. Ich habe gerade so überlegt, wen nehme ich noch, wen nehme ich nicht. Obwohl, wenn ich das 1, 2, 3 Nee, ich lass den weg. Oder doch nicht? Ich nehme ihn jetzt. Jetzt habe ich ihn angekündigt, jetzt habe ich sie auch aufgeschrieben. Ärgerlich für mich, weil ich hatte eigentlich noch 2, aber vielleicht sagt einer von euch den. Jetzt bevor ich, ich sag's einfach, Trey Hendrickson von New Orleans hat diese Saison tatsächlich ist ein bisschen eskaliert mit 14-6. Richtig, richtig stark. Hat auch das erste Mal, ist eher ein Rotational Player, hat jetzt nicht unbedingt immer Starter gespielt. Er war schon Starter, aber ich glaube, er hat nicht 100, also er bei weitem nicht 100% der Snaps gespielt, so meinte ich das. Hat wenig in der Laufverteidigung gespielt, mehr im Pass Rush und dementsprechend, ja, ist das ein Spieler, den ich interessant finden würde, der gerade im Pass Rush stark ist, wo wir vielleicht noch mal ein bisschen Unterstützung brauchen könnten. Das Problem ist nur, gegen den Lauf ist er nicht gut. Also er war halt 2019 gut gegen den Lauf, aber nicht so gut gegen im Pass Rush. Das hat sich dieses Jahr umgekehrt. Wenn er jetzt beides auf ein gutes Niveau bringt, richtig stark. Ich hätte ihm jetzt einen Vertrag ans Knie gehofften für 32 Millionen für 4 Jahre, also 8 Millionen im Jahr. Es ist wirklich eine Idee, gerade weil es auch 26. Ich weiß nicht so ganz. Also es ist eine Idee. Nicht mehr und nicht weniger. Diese 8 Millionen sind halt viel dafür, dass wir halt schon zweimal 10 Millionen da stehen haben. Aber mit einem Rookie dabei vielleicht noch, könnte es eine sinnvolle Ergänzung sein in der Rotation nachher. Dadurch, dass man, wenn man ihnen ein bisschen mehr Luft gibt bei den Run-Plays und ihn mehr bei den Passing-Plays einsetzt, könnte das eine gute Ergänzung sein. Was sagt ihr dazu, Micho?
Auch vollkommen solide Wahl, wäre auch wieder ein Need, den wir adressiert hätten. Klar, falsches College, deswegen wäre Okwara natürlich besser geeignet, aber gut, wenn es nicht anders geht.
Na gut, kommt ja von den Atlantic Olds, also das ist halt, ja.
Top College, man kennt es nicht.
Ja. Ja, es ist das andere Florida.
Ja. Gut, Tobi, wie siehst du, hattest du Trey Hendrickson gelesen auf der Liste gehabt oder habe ich dich jetzt total überrascht?
Gelesen hatte ich ihn. Ich hätte ihn eventuell auf der Liste gehabt. Was mich so ein bisschen abgeschreckt hat, ist das, was du als Eskalation bezeichnet hast, weil er hat knapp die Hälfte der Snaps gespielt und bei der Hälfte der Snaps 13,56 hinzubekommen. Ich gehe davon aus, dass der junge Mann cashen will bei einem Team, wo er eine tragende Rolle übernehmen kann und wo er wahrscheinlich dann auch massiv mehr an Spielzeit möchte. Und das können wir ihm, glaube ich, halt auf der Position so nicht bieten. Von daher, klar, wenn er für das unterschreibt, was ihr beiden für zum Beispiel Okwara oder jetzt Hendrickson ausgeben wollt, dann wäre das schön, wenn er die Leistung bestätigen kann, wäre das noch besser. Allein, ich glaube nicht so dran. Also ich sehe den irgendwo, keine Ahnung, bei einem mittel- bis schlechtklassigen Team richtig abkassieren.
Okay, ja, ist ja fair enough. Was hast du denn dann als deinen dritten Spieler, Tobi?
Ja, wenn wir jetzt schon jeder einen Edge-Rusher machen, dann nehme ich Tyus Bowser, ehemals
Das ist der ein andere. Ich habe 2 Edge-Defender, das ist nämlich der andere.
Ja, sehr schön. Da sind wir uns ja wieder einig. Ehemals Baltimore Ravens. Sein Vorteil ist, weswegen er mir ins Auge gefallen ist, er kann halt sowohl Linebacker als auch Defensive End spielen. Er ist sehr gut im Pass Rush. Er ist athletisch. Er kann aber genauso gut Bälle abfangen oder Bälle deflecten. Er kommt mit dem Blitz gut zum Quarterback durch. Er kann sich, denke ich, auch damit anfreunden, mit Lawson und Ogba den Workload zu teilen. Und er wäre eine super starke Nummer 3 hinter Lawson und Ogba, immer mit der Option auf mehr. Und ich gehe davon aus, dass man Tyus Bowser, wenn man vernünftig verhandelt, vielleicht sogar für 6, maximal 7 Millionen im Jahr bekommen kann. Ich würd's da sogar machen, dass ich dem den One-Year-Prove-It-Deal gebe mit weniger, weil wir nächstes Jahr, nach der nächsten Saison, in die Situation kommen, dass der Vertrag von Ogba ausläuft und dass der Vertrag von Lawson uns in der Art entgegenkommt, dass wir ihn relativ günstig abgeben könnten. Sollte also einer der beiden Platzhirsche, nenne ich sie mal, nicht so einschlagen, wie wir uns das vorstellen, dann wäre das natürlich eine Riesenchance für Tyus Bowser, auch länger bei uns zu bleiben. Deswegen ein Einjahresdeal, dann kann er zeigen, was er kann. Und wenn er das schafft, dann kann er nächstes Jahr richtig bei uns auch gutes Geld verdienen, weil das haben wir dann.
Ja, ich hatte ihn tatsächlich nicht bei 6 Millionen, sondern nochmal bei 2 Millionen weniger für 3 Jahre. Da konnte ich es halt wirklich schlecht einschätzen, deswegen bin ich da massiv runtergegangen, weil ich es überhaupt nicht, wie gesagt, einschätzen konnte. Aber deswegen hatte ich es so als Low-Budget-Lösung. Für 6 Millionen fände ich es tatsächlich ein bisschen zu teuer, muss ich ehrlich sagen. Aber du hast es, denke ich, sicher richtig gesagt. Es wäre dann eine sinnvolle Ergänzung mit der Möglichkeit, darüber hinaus damit zu arbeiten. Micho, Tyus Bowser.
Also wer
der Endgegner von Super Mario.
Genau. Wäre jetzt meiner Meinung nach nicht der Spieler, der die Defense auf ein anderes Level hebt. Aber so wie Tobi das erklärt hat, es ist durchaus eine sinnvolle Alternative, natürlich. Also das ist dann von der Gesamtstrategie, und ich bin ganz ehrlich, soweit habe ich bei meinen Free Agents gar nicht gedacht. Vielleicht auch aufgrund der Zeit, da muss ich ganz klar sagen, da hat Tobi sich deutlich mehr Strategiegedanken gemacht, und das hört sich sinnvoll an in meinen Ohren.
Tobi, uns hast also ein bisschen zu teuer, wenn du ein bisschen runter und dann kannst du alles gut.
Ja.
Wunderbar. Ne? Ja. Gut, da würde ich sagen, Micho, wen hast du denn als deinen Dritten?
Ja, gut, ich weiß, dass ihr dann mit Defensive Ends nicht mehr kommt. Wen nehmen wir denn dann? Also ich habe mich ja jetzt mittlerweile entschieden, welche Spieler ich glaube nehme. Dann gehe ich tatsächlich auf die andere Seite, und zwar gehe ich in die Offense. Und zwar in die Offensive Line. Und habe mich dafür einen Spieler von der University of LSU entschieden, der bei LSU tatsächlich Center gespielt hat. Ich mochte ihn im Draft-Prozess damals sehr gerne. Er ist auch 26. Ich mochte ihn sehr gerne. Er hat dann aber auf Guard gewechselt in der NFL. Er ist in der zweiten Runde gepickt worden und hat dort jetzt keine hervorragenden Leistungen geliefert. Das heißt, es ist jetzt nicht der Spieler, bei dem man sagt, er hebt unsere Offensive Line direkt in ungeahnte Höhen, sondern es wäre eher der Typ, solider, wirklich solider Backup, eindeutig meiner Meinung nach eine Verbesserung gegenüber einem Julian Davenport. Da kann man mir jetzt vielleicht mit Zahlen sogar was anderes beweisen, aber das ist ein Bauchgefühl. Ihr wisst ja, Bauch ist bei O-Linern sehr wichtig. Und ja, ich weiß, meine Witze waren schon mal besser. Das ist, naja, gut.
Das halte ich für ein Gerücht.
Breiten wir den Mantel des Schweigens drüber. Lange Rede, kurzer Sinn. Ethan Pochic, ich hoffe, so wird er ausgesprochen, ihr kennt ja das Namenproblem, von Seattle. Sagt euch der Spieler was?
Ja, der sagt mir was.
Gut, das wäre mein Offensive-Line-Spieler der Wahl gerade.
Ich habe mir gedacht, wir brauchen keinen Backup, weil wir haben jeden Spieler, den gerade auch in der O-Line ich sehe keinen Need für einen Backup, weil wir holen Qualitätsspieler rein, wodurch sich dann automatisch Backups ergeben. So, das war mein Ansatz, mit dem ich da rangegangen bin. Zum Beispiel ist für mich auch ein Solomon Kindley vermutlich nächstes Jahr nur noch Backup und kein Starter mehr. Sorry an die Leute da draußen, die den super finden. Ich mag den auch, den Jungen, aber ja, ich glaube, ich habe auch noch einen O-Liner. Und wenn der kommt, dann ist Solomon Kindley halt Backup. Ja. Und deswegen habe ich mir weniger um Backups Gedanken gemacht. Ich habe ihn mir angeguckt, es wäre halt wirklich eine günstige Lösung gewesen. Ich weiß nicht, ob ich diese Offseason wirklich viele Backups oder einige Backups holen würde. Ich weiß nicht, Tobi, wie siehst du das?
Ich sehe das ähnlich. Also wenn wir in der O-Line jemanden holen sollten, dann sollte das jemand sein, der der Starter ist und wie du das schon sagst, der dann diejenigen, die jetzt da sind, als Backups verdrängt. Ich sehe den Mehrwert zu einem Michael Dieter von Ethan Pocic jetzt nicht so. Also ob jetzt da der eine auf der Bank sitzt oder der andere, das macht's für mich jetzt nicht so entscheidend.
Ja, das denke ich halt auch. Aber gut, schauen wir einfach mal. In jedem Fall, also wie gesagt, es sind ja alles Namen, die bis jetzt finde ich interessant. Zum Teil habe ich sie ja auch. Und sind halt auch für euch da draußen einfach Namen, wo man dann findet, ach, da habe ich gar nicht dran gedacht. Cool. Oder ach ja, den habe ich auch auf der Liste. Die Jungs haben ja zumindest ein bisschen Funken an Sachverstand. so sollte man das Ganze hier vielleicht sehen. Aber Tobi, jetzt haben wir die erste Runde rum. Jetzt gehen wir in die zweite Runde. Was ist denn deine Nummer 4?
Meine Nummer 4 ist der Vorgänger / auch Nachfolger von Ted Karras. Wir haben ein Center-Problem. Ted Karras ist solide. Ted Karras wird aber auch nicht mehr als solide. Deswegen, ich würde da gerne etwas machen. Und wenn das nicht im Draft passiert, dann bitte durch die Free Agency. Corey Linsley von Green Bay ist mir schlicht und ergreifend zu teuer. Der geistert ja momentan durch die Gazetten, weil er wohl angekündigt hat, dass er nicht bei Green Bay bleiben wird, sondern die Free Agency testen wird. Und der wird halt relativ teuer werden. Deswegen habe ich mich für David Andrews, Center von den Herren aus Boston, entschieden. Ist fast 29, hat eine relativ große Erfahrung, ist, glaube ich, 14. bei den Centern. Ist eigentlich sehr gut im Pass-Blocking. Da war er jetzt im letzten Jahr eher schlecht. Dafür war er im letzten Jahr relativ gut im Run-Blocking. Aber ich denke, wenn man den an seine alte Leistungsstärke wieder heranführen könnte, er hat ja so immer Probleme, was so die Lunge angeht, aber das scheint sich ja jetzt im letzten Jahr verflüchtigt zu haben. Dann haben wir einen Anker da stehen oder dann haben wir einen Fels da stehen, anhand dem unsere junge O-Line lernen kann und an dem sie sich aufrichten kann. Und ich denke, dass das etwas ist, was wir gut gebrauchen können. Ich habe gelesen bei Spotrac zum Beispiel, dass die Ted Karras 10 Millionen im Jahr geben wollen. Ganz
ehrlich. Ja, da muss man die Kirche im Dorf lassen. Ne, also, manche Werte bei Spotrac sind halt einfach auch out of space.
Ja, also für die Hälfte vielleicht, David Andrews, maximal. Also 5 Millionen dem zu geben, ist schon viel. Also
ich würde ihm den gleichen Deal, wie ich Ted Karras den anbieten würde. Ich hab ihn bei 8 Millionen für 2 Jahre, wobei das zweite nicht garantiert ist.
Ja, das wäre ein Vertragsmodell, was ich auch begrüßen würde. Ich würde vielleicht ihm sogar nur einen Jahresvertrag geben, weil du bist ja der College-Experte, da wartet ja in der nächstjährigen Draftklasse noch ein Spieler, den ich höchst interessant finde.
Ja, ich auch, aber deswegen würde ich ihn trotzdem für 2 Jahre unter Vertrag nehmen. Mit der also das 2. Jahr als Teamoption einfach.
Ja.
Falls ich zum Beispiel an Tyler Linderbaum 2022 nicht rankomme. Oder falls ich mich in diesem Jahr versorge. Dass ich den Center aufbaue.
Ja, das ist richtig.
Und dann. Ja. So, das war die Idee dahinter. Micho, David Andrews.
Ich mag Center total gerne, wisst ihr ja. Ich bin der Meinung, klar, da brauchen wir ein klares Upgrade. Er stellt nicht das ab, also im Prinzip ist es dieselbe Kritik, die ihr gegenüber Ethan Pritchard gerade hattet. Er stellt in meinen Augen nicht das Upgrade dar, das wir benötigen und wäre auf Dauer nur ein Backup. Und da stellt sich dann die Frage, müssen wir einen Backup beschäftigen? Ich bin tatsächlich von ihm nicht ganz so begeistert. Halt ihn auch noch nicht für so gut, wie wir ihn brauchen. Dass wir auf der Setter-Position was machen müssen, ist klar. Ne? Wenn Rico jetzt sagt, tatsächlich 2 Jahre und gucken ein Jahr mit Teamoption, bringt uns das vielleicht ein bisschen weiter, aber ist der wirklich so ein großes Upgrade gegenüber Ted Karras? Das wage ich zu bezweifeln. Ja, ne?
Das Problem ist ja einfach, dass Ted Karras auch Free Agent wird. Also ich könnte mit beiden leben. Tatsächlich würde tatsächlich beiden vielleicht den genau gleichen Vertrag anbieten. Ist jetzt ja nur, also ich sehe die auch, ich habe David Andrews auch bei mir auf der Liste. Aber ja, wie gesagt, also ist für mich eher so der Fall, wenn wir ihn nicht sein sollten, also den guten Herrn Karras, dann wäre David Andrews, denke ich, eine sinnvolle Option, sofern New England ihn nicht verlängert. So sehe ich das.
Okay.
Gut, ja. Micho, dann kannst du aber mit deinem 4. Free Agent weitermachen.
Okay, seid ihr echt schon durch? Sind wir echt schon durch? Sind wir echt schon so weit? Na, Ethan Pritchard, haben wir nicht jemanden übersprungen? Ja, okay, egal. So, wen überlege ich denn dann? Ja, ich habe hier tatsächlich noch 6 Stück auf der Liste. 2 muss ich ja letztendlich hinüberfallen. Ich gehe wieder auf die defensive Seite. Ich gehe auf damit, wo ich angefangen habe. Ich gehe wieder auf die Möglichkeit des Defensive End. Dort ist ein Defensive End, der ist dort damals gedraftet worden, im selben Jahrgang wie ein gewisser Charles Harris. Auch ihn fand ich im Draft-Prozess besser. Man muss allerdings sagen, er hat auch ein bisschen was gebracht. Er hat allerdings auch nicht wirklich endlos überzeugt. Ist 27 und hat schon Super Bowl-Ringe. Ich weiß, auch da weiß ich nicht, wo er gerankt wird von Sporttrack oder so. Es handelt sich um Kansas City Chiefs Taco Charlton. Ich weiß nicht, wo er gerankt wird. Allerdings ist er mir als Free Agent sofort ins Auge gestoßen. Und meines Erachtens nach hatte er, glaube ich, auch nur eine wirklich gute Saison und ist ansonsten eher ja Richtung Draftbust geschlittert fast schon. Also beziehungsweise und das untere Grenze vom Leistungsvermögen her, was er da gezeigt hatte.
Ja, er war auch schon mal bei uns, ne?
Ja, aber ich würde ihn trotzdem holen.
Ja, interessante Wahl. Also habe ich jetzt so nicht mit gerechnet. Ja, also ich denke, als günstige Backup-Option ist vielleicht auf Edge Defender gar nicht verkehrt. Also Edge Defender, ähnlich wie zum Beispiel Cornerback, könnte ich mir tatsächlich einen Backup vorstellen. Weil wir da auf Starter relativ also besetzt sind, auch gerade was den Cap-Space angeht. So ist es, glaube ich, richtig ausgedrückt. Ja, warum nicht? Also einen Shot geben, wenn man ihn günstig bekommen kann, wäre eine Idee. Wenn er denn passt, wenn er denn passt und man die Position offen hat. Ich denke, es ist ein Spieler, der dann in der 2. Runde der Free Agency irgendwann.
Er hat ja damals gar nicht so schlecht performt. Beziehungsweise er hat stark angefangen, stark nachgelassen. So war das, meine ich, wenn ich mich richtig entsinne.
Korrekt. Ja.
Wer weiß.
Ubi.
Ja, das kommt unerwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich hätte jetzt nicht erwartet, dass jemand Taco Charlton nennt.
Und hol dir auch ein Bier. Prost.
Also so schlimm ist es ja nur. Also so schlimm ist Taco Charlton jetzt nicht. Also, aber ich bin mir halt nicht, sicher, ob Brian Flores der Typ ist, der das zulassen würde, weil ob er dann den Aussortierten nach einem Jahr oder so nochmal wiederholt. kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Klar, wenn er fürs Veterans Minimum kommt, ist das finanziell okay, dann kann er meinetwegen nochmal einen zweiten Anlauf starten, aber ich denke nicht, dass er diese Chance bekommen wird.
Okay, dann würde ich einfach mal weitermachen. Und ich gehe jetzt, nachdem ich ja jetzt von Offense zu Defense, gehe ich jetzt wieder auf die Offense. Ja, wir müssen auf der Offense-Seite auch deutlich besser werden. Und da gibt es für mich einen nicht günstigen, aber höchst interessanten Spieler, der 2017 in der zweiten Runde an 64 gepickt wurde von Western Michigan. Ja, also auch nicht eines der größten Colleges, aber durchaus bekanntes College, wenn man mich fragen würde. Und dieser Spieler hat in seiner ganzen Karriere bei den Panthers gespielt bisher, seine 4 Jahre, ist Offensive Tackle, Right Tackle und nennt sich Taylor Moten. Ja? Und zwar habe ich ihm auch hier, weil er ist jetzt 26, wird im Sommer 27, ist für mich ein Spieler, wo ich dann auch für 5 Jahre gehen würde. Auch da die Argumentation wie vorher. Und ich habe ihm 13 Millionen im Jahr aufgetischt. Also 65 Millionen für 5 Jahre. Und das wäre mein Angebot an Taylor Moten. Das ist nämlich genau das, was ich vorhin schon angedeutet habe. Er würde dann auf Right Tackle gehen. Hunt könnte dann in die Mitte ziehen. Und dementsprechend hätten wir die rechte Seite komplett dicht. Solomon Kindley wäre Backup. Und dann würde man noch halt auf dem Center draften. Man würde dann wahrscheinlich auf Sewell verzichten. Man könnte natürlich Sewell auch noch draften. Wäre dann natürlich, dann hätte man Sewell, Austin Jackson, Eric Flowers könnte man halt traden. Dann von mir aus David Andrews oder einen anderen Spieler. Ich glaube, ich nenne ihn nachher nur als Honorable Mention. Aber ja, dann halt noch ein Center. Und dann Robert Hunt und Moten. Das wäre natürlich, also wenn sowas passieren würde, ich glaube, dann wären wir eine Top 10, Top 5 O-Line-Potte vom Potenzial her. Aber gut, das war mein O-Liner. Tobi, wie siehst du die O-Line?
Ja, es ist ein sehr, sehr guter Spieler. Ich hätte ihn auch gerne in Miami, ich hätte ihn auch gerne für die Blindside von Tua, das ist richtig. Allein da kommt jetzt der Rotstift. Und du hast ja die Zahlen ungefähr schon genannt. Offensive Tackles sind relativ teuer und Taylor Moten wird cashen. Aber amtlich von der.
Aber er ist ein Right Tackle.
Naja, trotzdem wird er amtlich.
Sag mir mal eine Hausnummer.
Also, ich gehe davon aus, also nicht unter 15, vielleicht sogar 16 pro Jahr, 5 Jahre, 80, 85 Millionen, sowas um den Dreh. Also.
Okay, sag mal, okay, finde ich fair. Dann, aber okay. Voll geil. Dann hole ich den auch für 15 oder 16 Millionen pro Jahr. Und zwar unter der Bedingung, dass ich in der ersten Runde 2 Wide Receiver drafte. Jetzt gehen wir zurück an 6, picken an 6 Chase, gehen hoch und picken Devonta Smith. Oder Jalen Waddle.
Perfekt.
Ich habe den Draft gewonnen.
Das könnten wir dann machen, ja.
Ich habe den Draft durchgespielt.
Das ist durchaus richtig.
Ich habe Free Agency durchgespielt. Ja, Micho, was würdest du zu dieser Verpflichtung von Mr. Moten sagen?
O-Liner, du sagst ja immer, O-Liner sind nicht sexy. Ich finde das immer total klasse. Ich finde, gute O-Liner kann man nicht genug haben. Wir reden jetzt zwar davon, dass Austin Jackson, Robert Hunt und so weiter das dementsprechende Potenzial haben. Das ist nicht garantiert. Ich würde ihn durchaus gerne nehmen, ja. Glaube auch, dass er zu teuer wird, aber ich würde ihn gerne nehmen. Und ich würde noch in der ersten Runde einen O-Liner draften, also zum Beispiel Sewell. Da bin ich dann etwas anders als du. Aber tatsächlich, ja, und ich finde, das ist dasselbe, was, schlagen wir mal den Bogen kurz zum Anfang der Folge. Ich glaube, dass ein durchschnittlicher Quarterback da bin ich mir sicher, dass Tua das auf jeden Fall werden kann. Ja, also ich glaube, darüber gibt es gar keine Diskussion, dass Tua zumindest durchschnittlich wird. Und eine gute O-Line wahrscheinlich besser spielt als ein guter Quarterback oder einen weiterbringt im Normalfall als ein guter Quarterback mit einer schlechten O-Line. Die Cowboys haben es oft genug bewiesen. Also von daher wäre ich da, rennst du bei mir offene Türen ein.
Aber wie gesagt, ich habe mich jetzt nicht dagegen gewehrt, dass wir Savelle dann noch draften, aber also es wäre halt, also wenn wir dann wirklich es nicht schaffen, eine gute O-Line zu haben mit den beiden noch, das wäre ja weiß ich nicht, dann können wir uns auch die Knie abhacken und weiß ich nicht machen. Ja, gut. Aber bevor wir uns jetzt die Knie abhacken, Micho, welches ist deine Nummer 5?
So, dann bleib ich mal offensiv und wähle einen Spieler aus, offensive Position, wo wir uns auch alle einig sind, dass wir zumindest irgendwo eine Art von Verbesserung kaufen. Es gibt einen Spieler, der diese Saison, den ich erst diese Saison auch bemerkt habe, der diese Saison quasi sein Breakout auch hatte, von den Denver Broncos, Wide Receiver Tim Patrick. Okay, ich habe wieder irgendwas Lustiges gemacht. 14,5 Yards im Schnitt. Er hat vorher nicht viel gezeigt und deswegen weiß ich nicht, ob er wahnsinnig teuer wird. Ich könnte mir vorstellen, wenn es so kommt, dass wir tatsächlich unser Wide Receiver Core extrem umbauen, also tatsächlich, also er Ford weglassen, Albert Wilson entlassen, dass wir Jakeem Grant vielleicht sogar entlassen. Also sowas, man braucht trotzdem Receiver auf der Position 4 und 5. So einen Allen Hurns möchte ich da nicht haben und da wäre halt Tim Patrick für mich eine gute Alternative.
Ich glaube, Tobi hat gelacht, weil er den auch auf der Liste hat.
Nein, ich hätte ihn auf der Liste, aber warum ich ihn nicht habe, sage ich gleich noch.
Okay, da sag's ruhig jetzt. Ich weiß auch da wieder nicht. Ihr wisst, ich kann sein, er ist Restricted Free Agent.
Ja, ja? Richtig.
Das auch ist, dazu sagen.
Das ist der Grund. Ich denke nicht, dass er die Broncos verlassen wird. Gerade aufgrund der Tatsache, dass er Restricted Free Agent ist. Weil die werden die werden ihn erstmal tendern, schätze ich. Mit einem wahrscheinlich Second-Round-Tender und dann sollte ein Angebot kommen, werden sie es auf jeden Fall gleichziehen in einer angemessenen Höhe. Also man müsste, um ihn zu bekommen, ihn wahrscheinlich schon massiv überbezahlen. Warum du den Spieler ausgesucht hast, kann ich absolut nachvollziehen. Ich hatte ihn auch im erweiterten Bereich meiner Überlegung, aber aufgrund der Tatsache, dass er Restricted Free Agent ist, denke ich, wird er den freien Markt wohl eher nicht sehen.
Ja, okay.
Ja. Aber ansonsten von meiner Seite aus sicherlich eine sehr, sehr sinnvolle Ergänzung. Ja. Gut, ich bin dann wieder dran. Dann haben wir es so immer wieder richtig gemacht. Ich habe, und zwar, jetzt muss ich mich so langsam entscheiden, welchen Spieler ich denn nehme. Und ich kann nicht ohne ihn. Ich habe ja immer den kleinen Crush auf ihn gehabt, seit der Free Agency oder seitdem. Ja, wir eigentlich wissen, dass wir auf Wide Receiver einen riesen Need haben. Wenn wir keinen von den richtig teuren nehmen, wäre es meine 1B-Lösung. Ich habe ihn hier ein bisschen sehr, sehr günstig. Wahrscheinlich sollte ich es da noch mal ändern. Ja, gucken wir gleich mal. Auf jeden Fall handelt es sich um einen Spieler von den Titans. Ja, auch er kommt von Western Michigan. Auch er ist 2017 gedraftet worden. Also eigentlich können wir Moulton und Corey Davis gleich zusammen. Kommt ran. Ja, bleibt, geht nicht weg, kommt ran. Also Corey Davis wäre für mich ein Target, der für mich massiv unter dem Radar fliegt. Er hat ein Riesenproblem, also was heißt Riesenproblem, aber er hat immer mal einen Fumble dabei. Das muss man schon sagen. Also die sichersten Hände hat er jetzt nicht, wenn er den Ball festhalten muss. Aber er hat sich von Jahr zu Jahr gesteigert und für mich einfach eine sichere, eine sehr, sehr gute Bank im Spiel von den Tennessee Titans. Einer der Gründe, warum Ryan Tannehill jetzt so eskaliert. Und dementsprechend für mich ein Spieler, den wir holen sollten. Ich habe ihn momentan für 9 Millionen pro Jahr auf 5 Jahre. Also 45. Ich denke aber 60 Millionen sind realistischer. Also 12 Millionen pro Jahr. Ich glaube nicht, dass er dick casht. Dafür ist er zu sehr im Schatten von AJ Brown und Derrick Henry. Aber ich glaube, dass er 9 bis 12 ist ein Korridor für, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, Tobi, wie siehst du, welchen Korridor siehst du für ihn Cash-wise?
Ja, also ich hätte es jetzt auf 9 bis 11, 11,5, denke ich, eingegrenzt, gerade weil auch die Free Agency Class bei den Wide Receivern in der Spitze dieses Jahr relativ tief ist. Wie du schon sagst, wird er nicht komplett super cashen können, sondern wird so in den zweiten Bereich gehen, der so sich um 9, 10, 11 Millionen bewegt. Aber eine super Wahl. Ich kann absolut verstehen, warum du ihn ausgewählt hast, und er wäre eine super Waffe, die auch die Miami Dolphins sehr, sehr gut gebrauchen könnten. Auf jeden Fall.
Wunderbar. Jetzt habe ich zumindest von unserem Finanzminister und Boulevard-Experten zumindest schon mal recht bekommen. Was sagt denn der Micho?
Macht uns definitiv stärker, steht uns gut zu Gesicht. Aber tatsächlich weiß ich nicht, ob das so gut zu uns ins Wide Receiver Core passt. Aber er ist ein guter Wide Receiver. Ich glaube aber nicht, dass wir uns das leisten können. Und ich würde mich tatsächlich lieber im Draft bedienen. Das sage ich auch.
Hängt allein. Ja, aber wir können uns ja nicht nur im Draft bedienen.
Hängt
oder?
Allein von den Finanzen ab. Können wir nicht nur, aber fast.
Ja gut, das ein bisschen was können wir bei einem Draft machen, definitiv. Ja. Ein bisschen mehr auch.
Ja,
das stimmt schon. Aber also wie gesagt, ich hätte halt, also eigentlich müssen wir ja schon einen kleinen Splash machen bei Wide Receiver, sehe ich zumindest. Also ich weiß nicht, wie ihr beiden das seht, aber wir müssen auf Wide Receiver ja definitiv irgendwie auch Qualität ranbringen diese Saison. Also sonst würde ich wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Wenn wir nicht einen dieser, ich habe ja 6 Wide Receiver hier allein auf meiner Liste, wenn wir nicht einen dieser Wide Receiver holen, dann würde ich wirklich fragen, Leute, was ist los? Hä? Was ist verkehrt? Warum schafft ihr es nicht, Targets für Tour zu holen? Aber gut, das ist dann eine andere. Können wir am Ende, wenn wir alle unsere, jeder seine 6 durch hat, kann ich ja zumindest mal ein paar Namen raushauen, die ich hier noch habe. Gut, haben wir Corey Davis abgehakt. Und jetzt, Tobi, was ist denn deine Nummer 5?
Meine Nummer 5 ist jemand auf der gleichen Position, der so ein bisschen sein Potenzial noch nicht so ganz ausgeschöpft hat, aber auch schon Ringe hat, der Miami aber sicherlich auch gut zu Gesicht stehen würde. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir uns mit Sammy Watkins verstärken könnten, weil denke ich, jetzt nicht als Nummer 1 Receiver, sondern eher so als Nummer 2, Nummer 3 Miami gut zu Gesicht stehen würde, um halt die Targets für Tua ranzubringen und die Qualität noch weiter zu erhöhen. Weil ich denke, dass wir jemanden wie ihn brauchen könnten, weil er halt eine gute Hände hat. Er kann sehr gut durch seine Schnelligkeit eine hohe Separation kreieren, und ich kann mir gut vorstellen, dass wir in der Lage sein könnten, das Potenzial, was er hat und was er eigentlich in der Liga nie so wirklich zu 100% in der Lage war abzurufen, dass man ihm das da vielleicht noch ein bisschen rauskitzeln kann, weil der Junge ist, wenn er das abruft, was er wirklich zu leisten imstande ist, ist der jemand, der in die erste Reihe gehören würde, den man aber nicht in der ersten Reihe der diesjährigen Wide Receiver sieht. Also ich denke, auch der Korridor, so wie bei Corey Davis, so um den Dreh, wahrscheinlich etwas niedriger, da könnte er landen.
Okay, ich habe über Sammy Watkins auch nachgedacht, ob ich ihm die Liste aufnehme oder nicht. Ich habe mich im Endeffekt dagegen entschieden, weil ich denke, dann gehe ich lieber mit Albert Wilson als mit Sammy Watkins. Und ich weiß nicht, ich würde vielleicht auch Lynn Bowden Jr. vielleicht eher vertrauen, oder was heißt vertrauen? aber mehr nochmal die Chancen geben, als ich es bei einem Sammy Watkins tun würde. Und das hat mich am Ende dazu bewogen, tatsächlich zu sagen, nee, eher würde ich sagen, nee, lass es lieber sein. Ja, also schwierig, sag ich mal. Schwierig. Also für mich jetzt nicht der Typ, den ich wirklich, wirklich da sehe, muss ich sagen. Also, wie gesagt, ne, ist er dann immer so eine Frage, aber ja, nee, ist definitiv nicht der Spieler, den ich holen würde. Ich weiß nicht, Micho, wie siehst du das?
Nee, also Sammy Watkins ist für mich kein Unterschiedsspieler. Du musst ihn aber wie einen Unterschiedsspieler bezahlen. Er funktioniert ja selbst in Kansas City nur bedingt. Er kann gute Spiele haben, aber oftmals taucht er auch unter. Ich glaube nicht, dass ein Spieler wie Sammy Watkins uns wirklich weiterbringt. Das ist halt die Frage. Vor allen Dingen nicht für den Preis, den er vermutlich verlangen wird und wahrscheinlich auch vermutlich verlangen kann. Deswegen wäre ich da auch weniger von begeistert, wenn ich ehrlich bin.
So, Tobi, jetzt haben wir es dir gegeben.
Ja, das könnt ihr gerne tun.
Wow.
Ja, das, ich weiß, Tobi mag das.
Ja. So, jetzt muss ich mir echt noch mal entscheiden, ich weiß. Ich nehme jetzt nicht noch einen Wide Receiver, ich nehme auch keinen Safety, wo ich davon noch sehr, sehr viele auf meiner Liste habe. Wollte eher noch einen O-Liner haben oder wollte eher noch mal was zum, was wahrscheinlich keiner jetzt überhaupt je für möglich gehalten hätte?
Du hast einen Running Back.
Nee, ich habe keinen Running Back.
Du hast einen Tight End.
Nein, auch nicht. Ja gut, ich gehe mit dem Spieler, es ist ein Defensive Player. Es ist ein Inside Linebacker. Ja? Und dieser Inside Linebacker hat auch diese Saison wirklich nicht gut gespielt. Ja, aber ihr wisst ja, meine Liebe zu Landon Roberts ist endlich. Ja, also die hat ein jähes Ende gefunden, als er die erste Session in Miami gespielt hat. Aber
trotzdem möchte halt doch eine Extension anbieten.
Richtig, 12 Millionen im Jahr, mindestens. Nein, und zwar, ich denke mir so, okay, gegen den Lauf hatten wir eigentlich auch mal einen Spieler, der gar nicht so schlecht war. Der war zwar bei Las Vegas jetzt überhaupt nicht funktioniert hat, aber auch Free Agent wird. Lasst uns doch einfach als Backup.
Sehr schön.
Als Backup.
Großartig.
Ja, wir holen uns einen Linebacker im Draft, ja, da gibt's den einen oder anderen Inside definitiv, brauchen wir sowieso, oder wir brauchen grundsätzlich einen Linebacker, der irgendwie alles kann, aber als Runstopper, lass uns doch Raquan McMillan zurückholen. 2 Jahre, 5 Millionen insgesamt, also 2,5 pro Jahr, vielleicht unterschreibt er auch für 4 oder 3 Millionen pro, für 2 Jahre, also nochmal eine halbe bis ganze Million weniger, das kann ich nicht ausschließen. Der fiel mir vorhin, als ich so gerade über die Inside-Linebacker, weil ich auf Outside, wenn wir noch 1, 2 Edge-Defender holen, ich glaube, das wird über das Scheme geregelt, beziehungsweise wenn wir halt einen Linebacker dann auch draften, glaube ich nicht, dass wir da irgendwie größeren Bedarf haben. Deswegen habe ich mir geguckt, okay, was gibt's denn da für Möglichkeiten? So, da hatte ich einmal Jarrad Davis, ja, für 8 Millionen für 2 Jahre. Oder ich dachte, ach, mein Gott, der kennt Miami. Vielleicht hat er sich so ein bisschen ausgetobt, sofern er sich während Covid austoben konnte. Und jetzt hat er sich gedacht, okay, unter Brian Flores war vielleicht doch nicht so schlimm. Vielleicht komme ich zurück. Ja? Greer, call me, hang me up, call me, give mir einen Vertrag, sag ich mal, und dann.
Junge, geh da weg und komm her.
Ja.
Ja, herrlich.
Micho, was sagst du da zu dieser Idee?
Ich finde die charmant. Also, das ist so eine ähnliche Idee, wie ich halt mit Taco Charlton gehabt habe.
Ja.
Warum nicht? Also, doch, hat was für sich, klar.
Tobi. Wir holen sie alle zurück.
Ja, also, ist jetzt ein Spieler.
Ich mochte Raquan McMillan auch immer schon. Es hat mir in der Seele wehgetan, als er sich im ersten Preseason-Spiel seine schwere Verletzung zugezogen hat. Gut, er macht jetzt die Schwächen, die wir vielleicht mit einem Linebacker wieder wettmachen wollen, jetzt nicht wett, aber wie du sagst, bevor wir Landon Roberts ertragen müssen, nehme ich lieber Raquan McMillan. Der ist mir wenigstens, ihr seid so gütig, der ist mir wenigstens sympathisch.
Boom. War das Alan Roberts nicht?
Den kenne ich nicht.
Ach, du kennst aber Requiem.
Natürlich.
Regelmäßig. Um das hier mal einzusortieren, ja. Also, Requiem McMillan hat in Las Vegas auch nur 170 Snaps gespielt und hatte genau einen Punkt mehr in der PFF-Grade. Also, er war auch sagenumwoben schlecht einfach. Ja, das muss man halt auch sagen. Aber er war besser als Landon Roberts. Und dafür würde ich die paar Cent dann ausgeben. Sign me up. So, das war meine Nummer, meine Nummer 6. Jetzt ist Tobi mit seinem letzten Spieler für die als Free Agent für die Miami Dolphins dran.
Ja, so ein paar habe ich ja noch. Ich gehe mit Linebacker, den hatte ich eigentlich nur als Ausweichlösung auf der Liste, aber das ist so die FC Bayern-Lösung. Der Linebacker. Verstärke dich selber, indem du deine Gegner schwächst. Die Taktik.
Ich glaube, ich weiß,
wen du hast. Die Taktik fährt der FCB ja auch ganz gern
mal. Ja, das darfst du nicht sagen. Hallo, ja. Andere Vereine kaufen auch in der Bundesliga.
Ja, ich weiß. Die Dortmunder und die Gladbacher und was weiß ich nicht noch alles. Ich weiß.
Ich habe auch getweetet, glaube ich. Woran merkt man, dass Dortmund nicht mehr die Nummer 2 in Deutschland ist? Richtig, Bayern kauft jetzt bei Leipzig ein.
Ja.
So. Nee, aber ich weiß, was du meinst. Ich find's auch witzig. Ja. Ich kann darüber lachen. Andere vielleicht nicht.
Wir haben Schwächen in der Coverage. Wir gucken. Wir haben einen Spieler, der definitiv die Free Agency testet und auch die Free Agency testen darf, wenn man das so hört. Man hat definitiv dieses Jahr, und das war bei den Buffalo Bills nicht gerade häufig der Fall, gemerkt, als er nicht da war. Man hat einen Qualitätsunterschied gemerkt. Er ist ein Spieler, der unsere Linebacker massiv verstärken würde. Und er würde dazu noch die anderen massiv schwächen. Also, wenn ich einen Linebacker in der Free Agency hole, würde ich auf jeden Fall mich für Matt Milano aussprechen. Also ich mag die Art, wie er spielt. Ich kann das nur unterstützen. Und einzig und allein die Tatsache, dass die Buffalo Bills wahrscheinlich alles tun werden, um ihn dann doch noch zu halten, wird vielleicht verhindern, dass er zu uns kommt. Aber ich würde ihn super gerne bei den Dolphins sehen.
Was würdest du für ihn bezahlen, wenn ich so naiv fragen darf?
Alles.
Alles.
Haus und Hof. Nein, also ich kann es dir nicht genau sagen, aber dem würde ich 4 Jahre 40 oder so würde ich dem geben. Also.
Okay.
Wenn ich mir vorstelle, oder? Für Neu und Milano, also. Oi, das wäre schon böse.
Ja gut, wobei ja auch ein Verneuer nicht dieser typische Inside Linebacker ist.
Ja, aber ich denke, dass man die beiden schon zusammen paaren könnte. So hätte man nämlich beide AFC East-Rivalen massiv geschwächt.
Ja gut, aber was machst du dann mit AVG?
Das, was er jetzt macht, punktuell reinbringen und die Special Teams kaputt hauen.
Das reicht mir noch nicht.
Ja, das reicht mir.
Was sagst du zu Matt Milano?
Ein super Spieler. Ich glaube, wir sind da chancenlos, den zu holen. Deswegen, ich hatte ihn gesehen und habe gesagt, komm, vergiss es. Weil brauche ich gar nicht dran zu denken. Ich glaube auch, dass die 40 für 4, dass das weniger sein wird, als er letztendlich bekommen wird, dürfte so ziemlich mit einem der besten Linebacker auf dem Free-Agent-Markt sein, wenn nicht der beste. Und er wird ordentlich cashen und dann sollten wir da auch nicht mitgehen. Das ist dann meine Meinung.
Ja, ich finde es, also ja, muss man sehen. Es wäre natürlich eine mega geile Verstärkung, aber dafür, da würde ich das Geld lieber an anderen Stellen wahrscheinlich eher ausgeben als auf Linebacker, muss ich ehrlich gestehen. Ja, aber die Idee ist natürlich nicht schlecht. Das kann man durchaus mal so sagen. Gut, Micho, wer ist denn deine Nummer 6?
Ach, schwere Entscheidung. Ich habe tatsächlich zwei Free Safeties auf der Liste und zwei Wide Receiver. Gut, Ich gehe auf Free Safety. Ich gehe nochmal auf die defensive Seite des Balles. Nehme einen Free Safety, der auch verletzt war, nicht so wahnsinnig viel gespielt hat, dementsprechend auch zuletzt nicht mit hervorragenden Leistungen geglänzt hat. Dementsprechend glaube ich, dass er verdammt günstig sein wird. Er ist 28 Jahre alt, kommt von den Riesen aus New York. Seines Namens Adrian Culbert. Der ist, glaube ich, als Free Safety auch ein Upgrade zu unseren Safeties. Verletzungsproblematik, ja. Aber das wäre so die Richtung, in die ich denke. Schwerer Seufzer, Rico, du magst ihn nicht, oder aber du hast ihn.
Das war mein Seufzer. Ihr zieht das gnadenlos durch, ne? Ihr wollt die alle zurückholen.
Tja.
Es ist unfassbar.
Ich finde ihn tatsächlich gut. Und ich halte ihn zum Beispiel gegenüber einem Eric Rowe für ein Upgrade.
Tobi, du nicht so?
Er hatte die Möglichkeit, sich zu beweisen und zu zeigen, dass er ein Upgrade zu Eric Rowe wäre. Das konnte er nicht. Er war bei uns die klare Nummer 3 und wie gesagt, ich sehe die Verbesserung nicht.
Ja, also es ist, ja, ich bin da auch nicht so ganz von überzeugt, muss ich gestehen. Einfach, weil, ja, er war verletzt, er hat bei uns sich nicht so wirklich durchsetzen können. Schwierig. Also es ist, also vor allem, weil wir halt aus, also ich sehe ihn nicht besser als irgendwen anderes bei uns im Kader. Dementsprechend kann ich es mir noch weniger vorstellen als bei Raekwon McMill. Ja, und deswegen schwierig. Das ist ziemlich schwierig. Also, ich glaube nicht. Aber also, ja, wenn man wirklich noch sagt, wir wollen Rosterplatz verschenken, wäre das vielleicht mal eine Möglichkeit. Keine Ahnung. Habe ich nicht mitgerechnet, habe ich mich auch. Ja, schwierig. Aber ja, interessante Wahl. Interessante Wahl.
Ja, ich habe mir die großen Namen extra für die Honorable Mentions aufgehoben.
Sehr gut, sehr gut. Ja, wollen wir jetzt einfach, also ich würde sagen, also ich habe noch einen Inside Linebacker, habe ich ja vorhin schon gesagt, mit Jared Davis. Ich gehe einfach jetzt mal meine Liste durch, so einfach nur, das ist wird jetzt einfach nur viele viele Namen für euch da draußen, aber habt ihr zumindest noch mehr Namen, nach denen ihr euch jetzt in den nächsten 2-3 Wochen umschauen könnt. Wahrscheinlich, bevor wir die veröffentlichen, zeigen wahrscheinlich 3 von diesen 18, die wir jetzt genauer beleuchtet haben. Und dann ist das Ganze eh wieder für die Cuts. Aber es hat Spaß gemacht. Und meine Wide Receiver, die ich noch habe, logischerweise, Allen Robinson, würde ich auch sehr gerne sehen. Habe ich ein bisschen teurer als Chris Godwin. Kenny Golladay ist dann der 3. von diesen, die wahrscheinlich sehr teuer sein werden. Juju Smith-Schuster habe ich noch. Den würde ich sehr, sehr, also den sehe ich bei 12,5. Und Curtis Samuel habe ich noch. Das wäre dann auch noch mal so eine B-Lösung, ähnlich wie Corey Davis in meinen Augen. Auf Safety hat Tobi ja schon Justin Simmons angesprochen. Habe ich für 3 Jahre 11 Millionen jeweils. Marcus May wäre ja noch eine Möglichkeit. Und Malik Hooker und Xavier Woods habe ich noch, die für mich sehr interessant sind auf Safety. Und den Center, den ich noch habe, wäre Matt Skura von dem Baltimore Ravens dürfte es sein, wenn ich es jetzt hier richtig habe. Ich sehe es nicht, doch von den Ravens, der Center. Das wäre auch noch eine Überlegung. Meine, also wäre ungefähr die gleiche Range wie Andrews und Karras für mich. Und ich denke, dass wir da ein Übergangscenter gebrauchen könnten. Wenn man jetzt nicht sagt, wir definieren jetzt oder wir gehen jetzt direkt für 100% für einen Center im Draft, wäre das eine weitere Möglichkeit, die ich sehe, den Spieler, den wir sein könnten. So, Micho, wen hast du denn noch so in den Honorable Mentions?
Ja, tatsächlich sind das alles, also, nein, 2 davon sind Spieler mit großem Namen, die ich tatsächlich bei dem ersten glaube ich nicht, dass wir ihn diesmal finanzieren können. Aber ich hatte ihn letztes Jahr schon auf der Liste. Er wird wieder Free Agent, was ich nicht verstehe. Er bekommt immer anscheinend nur 1-Jahresverträge. Liefert und wird da nicht gesigned, das ist Trey Boston bei den Carolina Panthers.
Ja.
Ne? Und das andere ist Wide Receiver, auch ein sehr erfahrener Spieler, hat hat eine Verletzung gehabt jedes Mal, wenn er sich erst hocharbeiten musste, hat zuletzt zumindest ein bisschen was gezeigt, hat, finde ich, jetzt auch nicht so wahnsinnig schlecht gespielt. Wäre, wenn wir unser Wide Receiver Core wirklich komplett ummodeln, ein sehr guter Spieler, den ich mir Situational Wide Receiver, den ich mir vorstellen könnte, wenn er nicht zu viel verlangt. Tatsächlich könnte man über ihn nochmal nachdenken, und das ist Des Bryant. Und dann habe ich noch einen Wide Receiver von Seattle, der dort als Wide Receiver hinter diesem hervorragenden Duo Lockett und Metcalf tatsächlich trotzdem 16 Spiele gemacht hat, nämlich David Moore, der auch da dementsprechend 11,9 Yards im Schnitt geholt hat, 35 Catches, glaube ich, bei 482 Snaps. Also finde ich auch relativ solide, könnte genauso wie Patrick halt eben unser Wide Receiver Core dann zumindest in der Tiefe verbessern. Das sind meine drei, die ich jetzt noch nicht genannt habe.
Okay, ja, auch sehr, sehr, sehr interessante Namen. Und denke ich, es sind alles Namen, die wir hier genannt haben, mit denen sich vermutlich, zumindest sollte man sie in dem Front Office oder in den Office-Gebäuden der Dolphins zumindest mal genannt haben, irgendwo an der Wand stehen gehabt haben, whatever. Tobi, hast du noch Spieler, die du uns mitteilen möchtest, die es jetzt nicht in die Liste geschafft
haben? Die ihr noch nicht genannt habt und die ich nicht nennen werde, weil sie zu teuer sind oder Jones heißen. eher nicht. Also
du sagst jetzt bewusst Spieler nicht, weil sie zu teuer sind?
Also nein, ich erwähne die nur, weil die rund um die Miami Dolphins immer mal wieder genannt werden und auch auf Twitter, Instagram oder wo auch immer dann da gesagt, ja, die müssen wir unbedingt holen, ja, der muss unbedingt sein. Und ich mir denke, nein, müssen wir nicht.
Halt, stopp.
Wir müssen keine 12, 13, 14 Millionen für einen Guard ausgeben. Es muss dieses Jahr nicht Joe Tooney sein. Nein, wir müssen nicht Aaron Jones holen. Nein, wir haben schon einen Jones. Es muss jetzt nicht Marvin Jones Jr. sein. Nein, J.J. Watt muss es nicht sein. Mir würde Marcus May gefallen. Ganz einfach deswegen, weil er dann nicht bei den Jets bleiben würde. Aber da sehe ich, also wenn die den nicht taggen, sind sie selber schuld, ganz ehrlich. Das sollten sie tun und werden sie wahrscheinlich auch tun. Einen Corey Linsley, der uns gut zu Gesicht stehen würde, wird einfach viel, 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 viel zu teuer werden, gehe ich davon aus. Solche Leute wie Antonio Brown, David Clowney und wie dieser Teil, der Free Agents heißt, der darf gerne woanders hingehen. Ganz ehrlich, den muss ich in Miami nicht haben. Und ich denke, wir haben einen Head Coach, der das zu verhindern weiß, dass wir uns solche Experten anlachen. Spieler wie Ngakoue oder so, die nur von ihrem großen Namen leben, brauchen wir auch nicht. Von daher, ich finde, wir haben die Auswahl schon ganz gut getroffen und wir werden sehen, wer von uns vielleicht einen Treffer landet und wenn nicht, dann nicht. Aber es gibt ganz viele Free Agents, die ich in Miami nicht sehen möchte.
Okay, ja. Mit einem Lob von Tobi, so kann man die Folge natürlich immer sehr, sehr gut und sehr, 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 sehr schön beenden, würde ich behaupten.
Habt ihr gut gemacht, Jungs.
Danke. wunderbar. So, ja, wir sind dann jetzt auch schon am Ende der Folge angekommen. Es sei denn, Michael, du hast noch was. Oder beziehungsweise, ihr könnt uns da draußen natürlich, was denkt ihr denn, welche Spieler bei uns signen werden? Und welche Spieler haben wir jetzt vergessen? Ich befürchte, ihr knallt uns 200 Running Backs an den Kopf.
Ich wollte gerade sagen, es gibt bestimmt noch jede Menge Spieler, die mal bei uns waren und die wir zurückholen könnten.
Ja, ich denke auch. Kenyon Drake zum Beispiel, da kann ich das Trikot wieder rausholen. Yay!
Ryan Tannehill.
Yay, mit Sicherheit.
Wann wird Ryan Tannehill Free Agent? Nein.
Ja. Schauen wir einfach mal. So, Aber habt ihr noch was, was ihr unbedingt loswerden wollt?
Ja, ich will, dass Isaac Asiata wiederkommt, aber ich glaube, da hat die Polizei von Utah was dagegen.
Okay, das lassen wir auch. Jetzt ist es wild.
Ja.
Gut, damit haben wir jetzt auch alles beendet. Also wie gesagt, wenn ihr noch Spieler habt, die ihr oder wo ihr vielleicht auch unsere Meinung zuhören wollt, lasst es uns einfach wissen, dann diskutieren wir da nächste Woche drüber oder die Woche drauf. Apropos nächste Woche. Ich habe es zwar schon gesagt, aber ich sage es jetzt auch noch mal. Wenn ihr Fragen habt an einen Beatwriter aus Miami, ja, dann lasst sie uns einfach da. Ja, wir haben ja schon ein paar Fragen gekriegt. Wie gesagt, wir bündeln das, versuchen, Fragen zusammenzufassen. Wir können nicht jede Frage vermutlich stellen, weil der Herr wahrscheinlich keine 4 Stunden Zeit hat für uns. Also ich denke, es wäre natürlich cool, aber ich glaube fast nicht. Das werden wir dann einfach sehen. Und ja, wenn ihr sonst Fragen habt, ihr kennt das Spielchen, sagt einfach Bescheid.
Genau. Bitte auch gerne unter YouTube, dann kriegen wir was anderes als diese Bot-Kommentare von Rebecca, lass uns kennenlernen oder so.
Wolltest du Rebecca nicht kennen? Also ich habe da immer einen Daumen hoch gemacht. Also sie hat mir noch nicht zurückgeschrieben.
Ach, von dir kam der. Ich habe mich schon gefragt, von wem der Daumen kommt. Sehr schön.
Der kam von mir. Ich dachte, hey, Vielleicht will der Bot dann was mit mir zu tun haben.
Ja, das ist schon traurig. Z-Life. Traurig, echt. Schreibt Rico, bitte. Nicht mal die Bots wollen was mit ihm zu tun haben.
Das eskaliert. Halt, stopp. So, gut. So, damit sind wir jetzt auch am Ende der Folge angekommen. Ja, das hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Das war meine Ehre. Ja, und ihr kennt da draußen das Spielchen. Uns gibt's auf jeglichen verschiedenen Plattformen. Folgt uns am besten überall, also Spotify, YouTube, Apple Podcast, Podimo, Deezer, Podigee, everywhere where you can get us. Auf Amazon sind wir auch. Ja, also wie gesagt, lasst uns ein Follow da. Bewertet es, wenn möglich, vielleicht positiv, wenn ihr sagt, boah, die sind so positiv verrückt, da gebe ich mal eine 5-Sterne-Zahl auf Apple Podcast. Auf YouTube einfach den Daumen hoch. Es tut euch nicht weh und das tut uns was Gutes, ja. Wer hat das denn? Support ist kein Mord, ja, so ungefähr. Und damit bleibt mir dann auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.